Verehrte Kolleginnen und Kollegen, es ist 15 Uhr. Wir wollen keine Zeit vergeuden und mit unserer Anhörung heute Nachmittag beginnen. Es ist ein weltpolitisch ereignisreicher Tag. Das soll uns aber nicht davon abhalten, hier solide und gute Sacharbeit im Innenausschuss zu machen. Ich darf daher die 11. Sitzung des Innenausschusses eröffnen. Ich darf Sie alle sehr herzlich begrüßen. Auch für diejenigen, die uns zusehen an den Bildschirmen. Mein Name ist Josef Oster. Ich bin der amtierende Vorsitzende des Innenausschusses und darf diese Anhörung der Sachverständigen heute leiten. Thema ist der Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Umsetzung der NIS-2-Richtlinie und zur Regelung wesentlicher Grundzüge des Informationssicherheitsmanagements in der Bundesverwaltung auf der Bundestagsdrucksache 21/1501. Ich darf schon ganz vorweg den Sachverständigen herzlich danken, dass sie einerseits unserer Einladung nachgekommen sind und uns heute hier mit ihrer Expertise zur Verfügung stehen und dann später auch die Fragen der Kolleginnen und Kollegen beantworten werden und uns ja im Vorfeld mitunter auch schon Stellungnahmen zur Verfügung gestellt haben. Ich begrüße die von den Fraktionen benannten hier anwesenden Sachverständigen in alphabetischer Reihenfolge. Das ist Herr Ferdinand Gehringer, das ist Sabine Kriebsch, das ist Professor Dr. Dennis Kenji Kipka, das ist Professor Timo Koop, das ist Felix Kuhlenkamp und Professor Dr. Meinhard Schröder. Das sind die Sachverständigen, die hier im Saal anwesend sind. Zugeschaltet per Videokonferenz ist uns der Sachverständige Dr. Sven Herpig. Für das Bundesministerium des Innern darf ich den Leiter des Grundsatzreferates Cybersicherheit, Dr. Daniel Melzian, hier herzlich begrüßen. Die Sitzung wird live im Bundestagsfernsehen und auch auf der Homepage des Deutschen Bundestages übertragen und wird ab morgen auch in der Mediathek dort zum Abruf bereitgestellt werden. Ich darf mich für die schriftlich zugegangenen Stellungnahmen bei den Sachverständigen sehr herzlich bedanken. Sie sind den Ausschussmitgliedern zugänglich gemacht worden. Und ich darf darauf hinweisen, dass von der heutigen Anhörung ein Wortprotokoll erstellt wird, das Sie anschließend auch zur Korrektur erhalten werden. Wir haben ein Zeitfenster bis 17 Uhr vorgesehen. Und in der geübten Praxis werden wir das so durchführen, dass die Sachverständigen zunächst die Möglichkeit erhalten, ein Eingangsstatement mit einer maximalen Dauer von 3 Minuten abzugeben. Und dann steigen wir in die Fragerunden der Fraktionen ein. Dazu werde ich nachher noch mal etwas sagen. Und wir starten das Ganze in alphabetischer Reihenfolge. Und ich darf zunächst Herrn Gehringer um seine Eingangsstellungnahme bitten. Bitte schön.
Vielen, vielen Dank, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Mitarbeiter der Abgeordneten, liebes Publikum auf der Tribüne. Ich freue mich, dass ich heute Nachmittag ein paar Einschätzungen zum aktuellen Gesetzentwurf abgeben darf und werde es zunächst auf 5 zentrale Punkte beschränken. Erstens, schnelles und einheitliches Handeln. Die NIS-2-Richtlinie und die CER-Richtlinie müssen harmonisiert und zügig umgesetzt werden. Gesamtstaatliche Resilienz muss ganzheitlich, ganz nach dem Allgefahrenansatz verinnerlicht werden. Doch die uneinheitliche Umsetzung, die wir derzeit in Deutschland erleben, schwächt unsere Resilienz, erhöht den Aufwand für Unternehmen und untergräbt die Akzeptanz. Deshalb brauchen wir einheitliche Begriffe, Meldewege und die Erstellung eines gemeinsamen Lagebildes. Eine weitere Verzögerung von NIS-2 und der CER-Richtlinie und damit dem Kritis-Dach-Gesetz sind weder nachvollziehbar noch vertretbar. Zweitens, Erfordernis berücksichtigen. Die gesamte Bundesverwaltung muss in die NIS-2-Richtlinie einbezogen werden. Ausnahmen bei der Bundesverwaltung sind nicht mehr vertretbar. Finanzielle oder organisatorische Einwände greifen zu kurz. Cybersicherheit ist eine dauerhafte staatliche Aufgabe und durch die Ausnahme der Schuldenbremse finanziell ebenfalls gedeckt. Die bisherige Regelung schwächt die Gesamtresilienz und sendet ein falsches Signal an Wirtschaft, an Gesellschaft und vor allen Dingen auch an andere Verwaltungen der Kommunal- und der Landesebene. Deshalb sollte die gesamte Bundesverwaltung denselben Sicherheitsanforderungen unterliegen, um ein einheitlich hohes Schutzniveau zu gewährleisten. Viele Behörden nutzen gemeinsame Strukturen, weshalb ein umfassender Schutz notwendig ist. Das Gleiche gilt für Staat und Regierung, dass sie auch im Ernstfall funktionsfähig und demnach robust und cybersicher sind. Drittens, Chance nutzen. Das Information Sharing Portal muss zum zentralen Knotenpunkt werden. Angesichts vernetzter Lieferketten und Supply Chain Angriffen reicht es nicht mehr nur aus, regulierte Betriebe zu schützen. Daher braucht es Anreize für kleine und mittelständische Unternehmen, die nicht von der NIS II umfasst sind, Vorfälle zu melden und Sicherheits- und Resilienzmaßnahmen umzusetzen. Das Information Sharing Portal, im Gesetzesentwurf als Plattform bezeichnet, sollte Echtzeitinformationen, ein Cyberlage-Dashboard und zielgruppengerechte Handlungsempfehlungen sowie regionalspezifische Unterstützungsangebote, Kontaktdaten von Meldebehörden, Erste-Hilfemaßnahmen bieten. Bidirektional, vernetzt und praxisnah. Dies bietet Motivation für freiwillige Meldungen und Teilhabe an mehr Cybersicherheit. Viertens, Sicherheit austarieren und Vertrauen aufbauen. Wir brauchen klare Regeln für kritische Komponenten, transparent, flexibel und bürokratiearm. Die Untersagung unsicherer Komponenten muss auf klaren, objektiven Kriterien basieren. Fünftens, Fachlichkeit stärken. Der Bundes-CISO braucht klare Kompetenzen und eine starke Verortung. Klar definierte Aufgaben, Durchsetzungsbefugnisse und Ressourcen sind essentiell. Im Übrigen verweise ich auf meine schriftliche Stellungnahme und danke zunächst für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Herr Geringer. Es geht weiter mit Frau Kriebsch, bitte.
Sehr geehrte Ausschussmitglieder, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die Gelegenheit, zur nationalen Umsetzung der NIS-2-Richtlinie Stellung zu nehmen. Ich blicke inzwischen zurück auf mehr als 20 Jahre Erfahrung auf kommunaler und auf Landesebene. Ich war Chief Digital Officer, inzwischen bin ich Cyber- und IT-Krisenmanagerin. Ich habe Kommunen digitalisiert, nun sehe ich sie regelmäßig, wie ihre Infrastrukturen für die Digitalisierung innerhalb von Minuten von Angreifern verschlüsselt werden. Inzwischen bin ich in Themen im Bereich der Gesamtverteidigung befasst, was meinen Blick auf die Lage im Inneren und Außen weiter schärft. Vor diesem Hintergrund möchte ich ausdrücklich den Fokus auf die Einbeziehung der Kommunen im Gesetzentwurf legen. Aus fachlicher Sicht und in Anbetracht der aktuellen Sicherheitslage besteht hier eine kritische Lücke. Kommunen erbringen wesentliche Leistungen der Daseinsvorsorge. Angesichts weiter steigender Angriffszahlen und immer komplexerer Bedrohungen brauchen wir einen koordinierten Ansatz mit einheitlicher Abwehrstrategie, gemeinsamen Lagebildern und abgestimmten Mindeststandards auf allen Verwaltungsebenen, um ein geschlossenes Schutzschild gegen Cyberangriffe aufzubauen. Die Richtlinien bieten den Mitgliedstaaten ausdrücklich die Option, lokale Verwaltungen in den Anwendungsbereich aufzunehmen, die Entscheidung der Bundesregierung, die Absicherung der kommunalen IT vorerst den Ländern zu überlassen, belässt faktisch einen großen Teil der staatlichen IT verwundbar und verfestigt die bestehenden Fragmentierungen der Sicherheitsarchitektur. Sie alle wissen, die Kommunen sind an den Netzen der Länder und an den Netzen des Bundes angeschlossen. Rechtlich ist die Ausweitung der Kommunen zulässig. Ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages hat dies klargestellt, dies die Aufnahme kommunaler Einrichtungen rechtlich möglich macht. Einzelheiten zur Möglichkeit der Umsetzung von Rahmenvorgaben durch den Bund zur Finanzierbarkeit und Umsetzbarkeit finden sich in der schriftlichen Stellungnahme. Die Sachlage spricht klar für eine Einbeziehung der Kommunalverwaltung in den Geltungsbereich des NIS-2-Umsetzungsgesetzes. Gleiche Sicherheitsstandards müssen für alle Behörden gelten, für alle Bundesbehörden gelten. Der Entwurf sieht höhere Auflagen für Ministerien als für nachgeordnete Behörden vor. Diese Zweiteilung lässt sich kaum rechtfertigen. Bundesbehörden sollten vergleichbar hohe Sicherheitsmaßnahmen umsetzen. Andernfalls werden die weniger geschützten Stellen zum Einfallstor für Angreifer, die sich das schwächste Glied suchen. Wir haben hier wieder den Vergleich zu den Verwaltungen in der vernetzten Infrastruktur. Die Stärkung des BSI und der CISO-Bund ist notwendig. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik muss gestärkt und unabhängiger aufgestellt werden. NIS II verlangt ausdrücklich, dass zuständige Stellen frei von unzulässiger Einflussnahme agieren können. Und da steht das BSI weiterhin dem Innenministerium, ist dies gegebenenfalls nicht gegeben. Im Entwurf fehlen dazu klare Regelungen. Das BSI muss weitestgehend weisungsfrei agieren können. Meldewesen und Schwachstellenmanagement. Die Meldepflichten müssen praxisnah und effizient sein. Sicherheitsvorfälle sollten gebündelt werden, damit nicht mehrfach an verschiedenen Stellen berichtet werden muss. Auch für Kommunen der Zugang zum Lagebild muss gegeben sein, über alle Ebenen hinweg. Genauso konsequent muss der Umgang mit Schwachstellen geregelt werden. Entdeckte Sicherheitslücken sind umgehend zu schließen und an den Hersteller weiterzugeben. Weisungen, die dem entgegenlaufen, dürfen keine Rolle spielen. Außerdem brauchen wir eine Kultur des Responsible Disclosure. Wer Schwachstellen meldet, darf nicht dafür bestraft werden. Die Bedrohungslage war noch nie so gravierend. Doch gleichzeitig wächst die Bereitschaft, in Sicherheit zu investieren. Das Parlament sollte die Gelegenheit nutzen, den Entwurf nachzuschärfen, damit er sein volles Potenzial entfalten kann.
Vielen Dank, Frau Kriebsch. Also kann Ihnen sagen, wir haben selten Sachverständige, die in 3 Minuten so viel hineinpacken, wie Ihnen das jetzt gelungen ist. Vielen Dank dafür. Wir fahren fort mit dem zugeschalteten Sachverständigen Dr. Herbig. Herr Herbig, bitte.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Ausschussmitglieder, Abgeordnete und Mitarbeitende, die mit beiden Beinen fest auf dem Boden unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen, sehr geehrte interessierte Öffentlichkeit. Unabhängig davon, welchen Lagebericht zur IT-Sicherheit in Deutschland man heranzieht, alle kommen zum gleichen Ergebnis. Die Bedrohungslage ist hoch und nimmt weiter zu. Kriminelle, ausländische Nachrichtendienste und andere Bedrohungsakteure agieren zunehmend effizienter und effektiver. Auch die Gefährdungslage, also die konkrete Auswirkung dieser Bedrohung auf unsere IT-Infrastrukturen, ist mehr als beunruhigend. Im geleakten Bericht des Bundesrechnungshofs zur IT-Sicherheit in der Bundesverwaltung heißt es unmissverständlich, die Informationstechnik des Bundes ist nicht bedarfsgerecht geschützt. Doch nicht nur die IT-Infrastrukturen der Bundesverwaltung sind problematisch. Auch in zentralen Digitalisierungsprojekten wie der elektronischen Patientenakte haben SicherheitsforscherInnen teils gravierende Schwachstellen und Architekturfehler entdeckt. Vor diesem Hintergrund überrascht es kaum, dass die Diskussion zur Umsetzung der NIS-2-Richtlinie seit langem vor allem über den Anwendungsbereich geführt wird. Ein breiter Anwendungsbereich innerhalb der Bundesverwaltung ist jedoch nur dann sinnvoll, wenn die vorgesehenen Maßnahmen auch tatsächlich umgesetzt werden. Und um dies zu gewährleisten, zu überprüfen und bei Verfehlungen gegenzusteuern, braucht es eine starke, unabhängige und fachlich kompetente Instanz, die oder den Chief Information Security Officer des Bundes, kurz CISO-Bund. Damit diese Rolle wirksam zur Verbesserung der IT-Sicherheit Deutschlands beitragen kann, müssen mehrere Voraussetzungen erfüllt sein. Im Sinne eines Systems von Checks and Balances und auf Grundlage international anerkannter Best Practices muss die Funktion des CISO-Bund oder der CISO-Bund fachlich unabhängig vom Chief Information Officer-Bund, also dem CIO-Bund, ausgestaltet werden. Der oder die CISO-Bund sollte mit klaren Prüfbefugnissen, einer Koordinierungsfunktion zur Harmonisierung von IT-Sicherheitsstandards, einem Vortragsrecht bei Vorgesetzten des CIO-Bund sowie einem regelmäßigen Berichtsrecht gegenüber dem Bundesrechnungshof und den zuständigen Parlamentsausschüssen ausgestattet werden. Zudem muss es sich bei dem oder der CISO-Bund um eine eigenständige Position mit angemessener personeller und finanzieller Ausstattung handeln, nicht um eine zusätzliche Rolle einer bestehenden Leitungsperson, etwa der Präsidentin des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik. Denkbar wäre beispielsweise eine fachlich vom BMI und vom BMDS unabhängige Vizepräsidentinnenposition innerhalb des BSI. Sollte die Rolle des oder der CISO-Bund dort verankert werden, sollte zudem § 1 BSIG angepasst werden. Zum Beispiel in seine Aufgaben führt das Bundesamt auf Grundlage wissenschaftlich-technischer Erkenntnisse durch. Gerade bei einem erweiterten Anwendungsbereich ist es nicht nachvollziehbar, warum das BSI wissenschaftlich-technisch nur gegenüber Bundesministerien agieren soll und nicht gegenüber anderen Bundesbehörden, den Länderverwaltungen, der Wirtschaft und der Gesellschaft insgesamt. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Dr. Herpich. Wir fahren fort hier im Saal mit Professor Dr. Kipka. Bitte schön.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Ausschussmitglieder, sehr geehrte Damen und Herren. Vielen Dank erst einmal für die Möglichkeit und die Maßnahmen, hier heute Stellung nehmen zu können. Also der Entwurf eines NIS-2-Umsetzungsgesetzes sieht seinem Zielbild nach für Deutschland die Schaffung eines einheitlich hohen Rechtsrahmens für die digitale Resilienz in unsicheren Zeiten vor, scheitert in der konkreten Realisierung jedoch, indem er uneinheitliche, fragmentierte Regelungen schafft, die eben die Informationssicherheit in Teilen zwar stärken, jedoch in der Fläche nach wie vor Raum für erhebliche Vulnerabilitäten und auch Rechtsunsicherheit lassen. Und mit dem Ziel, die Cybersicherheit in Deutschland nachhaltig zu stärken und auf aktuelle und zukünftige hybride Bedrohungen auch angemessen gerüstet zu sein, ist das nicht vereinbar. Im Folgenden möchte ich deshalb einige Schwerpunkte aus meiner schriftlichen Stellungnahme hervorheben. Erstens zur Rolle des BSI. Obwohl die Fragen rund um die Verbesserung der Unabhängigkeit des BSI ebenso bereits seit mehreren Jahren erörtert werden, sind keine nennenswerten Fortschritte ersichtlich. Die Empfehlungen aus der AG BSI, die unter der Vorgängerregelung erarbeitet wurden, finden im vorliegenden Entwurf der Bundesregierung keine Berücksichtigung, um eine sachlich und fachlich unabhängige Arbeit der Behörde zu gewährleisten. Zweitens, zum Schwachstellenmanagement. Nach wie vor fehlen klare Regelungen für ein staatliches Schwachstellenmanagement, wie mit gemeldeten Informationen umgegangen wird. Das BSI-Gesetz ist ein IT-Sicherheitsgesetz und kein Gesetz, das Möglichkeiten zur Kompromittierung von IT-Infrastruktur offen lässt. Hier wäre eine gesetzliche Klarstellung zur unverzüglichen Schließung von ermittelten Schwachstellen nicht nur wünschenswert, sondern eben auch dringend geboten. Drittens, Resilienz der öffentlichen Verwaltung. Auch unter diesem Gesichtspunkt bleibt der vorgelegte Gesetzentwurf leider weit hinter den Erwartungen zurück und läuft dem Ziel der Bundesregierung, die digitale Resilienz auch in der Bundesverwaltung nachhaltig zu steigern, leider auch zuwider. Durch die unterschiedlichen Anforderungsniveaus in der Bundesverwaltung in Kombination mit zahllosen Ausnahmetatbeständen entsteht vielmehr eine Zweiklassengesellschaft der Informationssicherheit auf doppelte Weise. Einmal im Verhältnis vom Bundeskanzleramt und Bundesministerien zu den übrigen Einrichtungen der Bundesverwaltung sowie im Verhältnis Staat und Privatwirtschaft. Zu empfehlen ist im Ergebnis daher, den IT-Grundschutz für alle Einrichtungen der Bundesverwaltung verbindlich festzuschreiben. Und sollte die Aufweichung durch Finanzierungsfragen begründet werden, wäre dies auch angesichts der zunehmenden Bedrohungslage gegen staatliche Einrichtungen, die bereits meine Vorredner skizziert haben, höchst kurzsichtig und in der Vorbildfunktion des Staates fatal. Der letzte Punkt betrifft den CISO-Bund. Also der Aufbau eines Koordinators für Informationssicherheit ist auf jeden Fall begrüßenswert. Dennoch ist dessen Rolle auch im aktuellen Regierungsentwurf bis auf einzelnen Satz so weit entkernt, dass weder eine klare organisatorische Struktur, Befugnisse noch eine Arbeitsweise erkennbar sind, sodass er mehr oder weniger nur noch ein Feigenblatt für die Informationssicherheit in der Bundesverwaltung darstellt. Ein CISO-Bund wird nur dann effektiv arbeiten können und seiner Aufgabenbestimmung hinreichend gerecht, wenn er entsprechende Durchsetzungsbefugnisse erhält, sein Tätigkeitshorizont klar umschrieben ist und er hinreichend unabhängig im nationalen Verwaltungsgefüge angesiedelt wird und auch entsprechend agieren kann. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Kipka. Es geht weiter. Auf der anderen Seite Herr Professor Koop, bitte.
Sehr geehrter Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete, vielen Dank für die Möglichkeit, in dieser Anhörung Stellung nehmen zu dürfen. Auch wenn es definitiv mehrere Themen gibt, über die es zu diskutieren gilt, möchte ich mich in meinem Statement ob der Zeitlimitation auf einen Punkt konzentrieren. Die unsägliche Ausnahme der nachgeordneten Behörden. Und Ausnahme bedeutet nicht etwa Verzicht auf eine Erhöhung der Anforderungen, sondern es ist ein Absenken der Anforderungen. Statt Cybersicherheit zu stärken, schwächt das Gesetz sie also sogar. Seit 2017 sind die Ministerien und nachgeordneten Behörden durch den UP-Bund verpflichtet, den IT-Grundschutz umzusetzen. Der Umsetzungsgrad nach 8 Jahren ist erschütternd. Und selbst wenn die Bedrohungslage seitdem nicht gestiegen wäre, die Tatsache, dass es in der Summe auf Bundesebene recht wenig, zumindest bekannt gewordene Vorfälle gab, liegt, wenn wir ehrlich sind, auch und gerade daran, dass wir so miserabel in der Digitalisierung waren. Boshaft gesagt, solange ich Faxgeräte verwende, ist das Risiko halt niedriger. Jetzt haben wir ein Digitalisierungsministerium, dem wir alle maximalen Erfolg wünschen. Wenn wir hier aber wirklich gut vorankommen und gleichzeitig bei der Sicherheit stehen bleiben oder gar zurückfallen, ist doch selbst einem Kind klar, was passieren wird. Es ist eben ein doppelter Trend, der ein Mehr und nicht ein Weniger an Sicherheit verlangt. Steigende Bedrohung und steigende Angriffsfläche durch hoffentlich massiv höheren Digitalisierungsgrad. Jede Einsparung an Sicherheit ist so de facto auch eine Sabotage an den Digitalisierungsplänen, weil diese entweder unsicher betrieben werden oder die nötigen Schutzmaßnahmen dann in den Projekten finanziert und zeitaufwendig umgesetzt werden müssen. Die Tatsache, dass die Kosten als Argument für die Absenkung der Anforderungen dienen, ist ehrlich gesagt abenteuerlich. Zum einen ignoriert man hier die Kosten für direkte Schäden und für die Behebung, die geradezu zwangsläufig auftreten werden, wenn man die Vorsorge nicht massiv stärkt. Vor allem aber die meisten Kosten jetzt als untragbar angesehen und dem NIS-2-Umsetzungsgesetz zugeschrieben werden, sind Folge der Verfehlung der Vorjahren. Da mein Unternehmen zum einen einerseits den Rahmenvertrag für die Sicherheitsberatung der Bundesverwaltung hält und andererseits ein Tochterunternehmen mit dem ITZ-Bund die Maßnahme einheitliches IT-Grundschutztool aus dem Programm IT-Konsolidierung Bund umsetzen soll, kann ich Ihnen mal einen Innenblick geben. Beim Sicherheitsberatungsvertrag sind aktuell 35% der Zeit abgelaufen, beauftragt sind 21%, abgearbeitet sind 11% des Budgets. Der Drang, die unstrittig vorhandenen Sicherheitsdefizite zu beheben, ist also bis heute eher gering und die hohen Aufwandsschätzungen liegen also vor allem daran, dass man bisher die Hausaufgaben nicht gemacht hat. Sie liegen aber auch daran, dass gefühlt jede Behörde jedes Rad neu erfindet und das, obwohl man zu wenig Köpfe hat. Was mache ich, wenn ich zu wenig Köpfe habe? Ich digitalisiere. Und da kommen wir zur zweiten klaffenden Lücke, der Tool-Unterstützung, wie sie eben die Konsolidierungsmaßnahmen seit 2018 anstrebt. Auch hier ein Innenblick, nach 7 Jahren Nutzen von den rund 200 potenziell angedachten Behörden, nur 25 Behörden das vom ITZ-Bund angebotene einheitliche Tool. Circa 25 weitere Häuser nutzen das Tool als eigene Installation ohne ITZ-Bund, können also auch nur den halben Nutzen ziehen, weil sie nicht auf gemeinsame Inhalte zugreifen können. Claudia Plattner redet vom Ziel der Cyber Nation, aber selbst innerhalb der Bundesverwaltung sind wir noch nicht mal ein Cyberzollverein. Bei der jetzigen Aufwandsschätzung wurde aber abgefragt, wie man denn mit alten Ansätzen zum Ziel kommt. Da liegt dann eben schon der Denkfehler. Sie kennen sicher das Bonmot von Einstein. Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Wir lassen uns von vermeintlichen Kosten ineffizienter Ansätze abschrecken und wollen die Anforderungen absenken, anstatt die Gelegenheit zu nutzen, nicht nur die Rolle eines Bundes-CISOs zu schaffen, sondern dies auch mit der konkreten Maßgabe und Befugnis zu versehen, aus diesen 200 Teilprojekten eine Gemeinschaftsaufgabe zu machen. Gut, ich kann leider nicht so schnell lesen, ja. Frau Griebsch, wir können hoffentlich nachfragen. Ja. Bundes-CISO als zweite wichtige Aufgabe.
Vielen Dank. Wir werden ja noch weiter Gelegenheit haben und Sie haben die Chance, auch Fragen zu bekommen. Dann können Sie das weiter vertiefen. Wir machen weiter mit Herrn Kuhlenkamp, bitte.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete. Vielen Dank für die Gelegenheit, hier im Innenausschuss zur Umsetzung der NIS-2-Richtlinie Stellung zu nehmen. Der Bitkom und die Digitalwirtschaft unterstützen ausdrücklich die Ziele von NIS-2 für einheitliche europäische Sicherheitsstandards und eine gestärkte digitale Resilienz. Unsere aktuelle Wirtschaftsschutzstudie hat gezeigt, dass der Schaden durch Cyberangriffe in der deutschen Wirtschaft im vergangenen Jahr erstmals über 200 Milliarden Euro lag. Die Ziele der europäischen Richtlinie sind also nicht nur richtig, sie sind überfällig. Doch wir stehen unter erheblichem Zeitdruck. NIS II hätte bereits im Oktober 2024 in nationales Recht umgesetzt sein müssen. Jeder weitere Monat Verzögerung führt zu Strafzahlungen wegen Vertragsverletzungen und erhöht die Unsicherheit für Unternehmen. Andere Mitgliedstaaten sind bereits deutlich weiter. Dadurch entwickeln sich unterschiedliche Anforderungen, die grenzüberschreitende Tätigkeiten erschweren. Eine 1-zu-1-Umsetzung der europäischen Vorgaben ist also nicht nur eine Frage der Praktikabilität, sondern auch der Wettbewerbsfähigkeit. Zusätzliche nationale Regelungen oder Goldplating würden diesen Zielen zuwiderlaufen. Änderungen, die über NIS II-Vorgaben hinausgehen, sollten nur nach gründlicher Konsultation mit betroffenen Branchen oder in eigenständigen Gesetzgebungsverfahren erfolgen. Der verbleibende Gesetzgebungsprozess sollte stattdessen für eine rechtssichere Präzisierung des vorliegenden Entwurfs genutzt werden. Dafür möchte ich 3 konkrete Beispiele geben. Erstens besteht Unsicherheit, welche Unternehmen künftig konkret vom Gesetz erfasst sind. Paragraph 28 möchte Unternehmen, die beispielsweise eine Ladesäule für Mitarbeitende betreiben oder intern Photovoltaik einsetzen, aus dem Anwendungsbereich nehmen. Ein richtiger und wichtiger Ansatz. Es braucht jedoch fest definierte Schwellwerte, um vernachlässigbare Geschäftstätigkeiten eindeutig zu definieren. Zweitens sollten laufende Nachweisverfahren kritischer Infrastrukturen, die innerhalb von 12 Monaten nach Inkrafttreten des neuen Gesetzes fällig sind, noch nach bisherigem Recht möglich sein. Drittens ist eine enge Harmonisierung mit bestehenden Regelwerken unerlässlich, insbesondere mit dem Kritis-Dach-Gesetz und der DSGVO. Die Bußgeldregelungen müssen klar definiert werden, um zu vermeiden, dass für denselben Verstoß mehrere Sanktionen verhängt werden können. Einheitliche Begriffsdefinitionen, abgestimmte Nachweiszyklen und gemeinsame Meldeverfahren sind notwendig, damit sich Unternehmen im Krisenfall auf Bewältigung statt auf Bürokratie konzentrieren können. Zum Abschluss möchte ich einen Punkt betonen, der bereits von Timo Koop und auch anderen Sachverständigen adressiert wurde. Die nachgelagerten Bundesbehörden müssen in den Anwendungsbereich von NIS II fallen. Ansonsten entsteht nicht nur ein Glaubwürdigkeitsproblem gegenüber den regulierten Unternehmen, sondern, und das muss man leider so deutlich sagen, dann entsteht ein demokratiegefährdendes Sicherheitsrisiko. Mindeststandards reichen nicht aus, um uns von den täglichen Angriffen auf die digitalen Infrastrukturen zu schützen. Der CISO-Bund muss die Befugnisse erhalten, einheitliche Standards verbindlich zu überprüfen und durchzusetzen auf allen Verwaltungsebenen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Weitere Details entnehmen Sie bitte der schriftlichen Stellungnahme des Bitkom.
Vielen Dank, Herr Kuhlenkamp. Und als letzter in dieser Runde der Sachverständigen hat Herr Professor Dr. Schröder das Wort. Herr Schröder.
Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier Stellung nehmen zu können. Dass wir mehr für die IT-Sicherheit tun müssen, steht, glaube ich, außer Frage. Das haben ja alle schon gesagt. Was zu tun ist, ist primär eine politische Frage. Aber es gibt dafür einen rechtlichen Rahmen, nämlich das Grundgesetz und das Europarecht. Und aus diesem Rahmen möchte ich hier auf 3 Punkte kurz eingehen in meinem Einführungsstatement. Zunächst die Umsetzung der Richtlinie im Bereich der Verwaltung. Mit der NIS II-Richtlinie wollte der europäische Gesetzgeber ja gerade den Kreis derjenigen, die besonders auf IT-Sicherheit achten müssen, erweitern. Und er hat deswegen die Verwaltung mit einbezogen. Und die korrekte Umsetzung der Richtlinie ist in diesem Bereich besonders wichtig, weil bereits ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland eingeleitet ist und etwaige Fehler daher früher als sonst zu Strafzahlungen führen können. Aber lassen Sie sich nicht hetzen, auch hier geht Gründlichkeit vor Schnelligkeit, denn Strafzahlungen müssen erst einmal durch den EuGH verhängt werden. Wo liegen die konkreten Probleme? Der Entwurf erfasst entsprechend der grundgesetzlichen Kompetenzverteilung nur die Bundesverwaltung. Das ist klar, den Rest müssen Ihre Kollegen in den Ländern erledigen. Der Begriff der Bundesverwaltung wird im Entwurf im Ausgangspunkt richtlinienkonform definiert, aber welche Vorschriften für die einzelnen Einrichtungen gelten, variiert dann doch erheblich. Und es führt meines Erachtens dazu, dass einzelne Vorgaben der Richtlinie nicht korrekt umgesetzt werden. Das gilt vor allem für die Pflicht zum Risikomanagement, das für die Verwaltung durch die Befolgung von BSI-Standards nach § 44 des Entwurfs ersetzt wird. Erstens ist fraglich, ob man die Richtlinie überhaupt so umsetzen kann. Zweitens ist der Standard, den die Bundesverwaltung abgesehen der Ministerien und des Kanzleramts einhalten muss, ziemlich sicher zu niedrig. Das haben wir schon mehrfach gehört. Drittens stellt sich die Frage, warum für den öffentlichen Sektor überhaupt andere Standards gelten sollen als für sehr wichtige private Einrichtungen. Außerdem gehen wohl auch die Ausnahmen für das Auswärtige Amt zu weit. Ein zweiter Punkt, auf den ich eingehen möchte, jenseits der Richtlinienumsetzung, ist die Untersagung des Einsatzes kritischer Komponenten. Eine solche Kompetenz zu haben, kann durchaus sinnvoll und auch unter Umständen verfassungsrechtlich geboten sein. Die konkrete Regelung weist aber verschiedene problematische Elemente auf. Einerseits sind die Voraussetzungen so vage, dass eine Untersagung wohl mehr durch politische Erwägung als durch solche der IT-Sicherheit geprägt wäre. Andererseits scheint bei Ausbauanordnungen die Vollzugstauglichkeit zweifelhaft. Ich stelle es mir nicht leicht vor, das Einvernehmen mit 11 Ressorts herzustellen. Dritter und letzter Punkt, das Schwachstellenmanagement, auch das wurde schon angesprochen. Das BSI darf nach dem Entwurf scannen, ob bei Einrichtungen bekannte Schwachstellen vorliegen. Das ist sicher gut. Nicht geregelt ist aber, wie mit Sicherheitslücken umzugehen ist, von denen das BSI oder eine andere Stelle der Bundesverwaltung zufällig erfährt. Hier sollte man einerseits dafür sorgen, dass solche Meldungen nicht aus Angst vor Strafe unterbleiben und andererseits im Einklang mit den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts von 2021 regeln, wann die Hersteller über Schwachstellen informiert werden müssen und wann der Staat das Wissen für eigene legitime Zwecke nutzen darf. Für weitere Punkte darf ich auf meine Stellungnahme verweisen und auf eventuelle weitere Fragen. Vielen Dank.
Vielen Dank auch Ihnen, Herr Professor Dr. Schröder. Wir sind damit mit den Eingangsstatements zum Abschluss gekommen. Ich bitte um Nachsicht oder um Verständnis, dass ich da ein bisschen streng bin, was die Zeitlimits anbetrifft. Aber ich glaube, Ihre Stellungnahmen haben gezeigt, wie viel es hier zu besprechen gibt, wie vielfältig die Facetten sind, die hier zu erörtern sind. Deswegen wollen wir jetzt auch in die Fragerunde der Fraktionen einsteigen. Wir haben nicht nur Innenausschusskolleginnen und Kollegen hier, deswegen noch mal ganz kurz zum Verfahren. Wir haben im Innenausschuss das System, dass jede Fraktion in jeder Runde 2 Minuten bekommt und in diesen 2 Minuten jeweils eine Frage an 2 Sachverständigen richten kann oder 2 Fragen an unterschiedliche Sachverständige. Und dafür haben Sie 2 Minuten Zeit. Und darauf wird dann auch von dem Sachverständigen oder der Sachverständigen unmittelbar geantwortet. So, das zum Verfahren. Und wir beginnen mit der Unionsfraktion. Und der Kollege Schmidt hat das Wort.
Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, vielen Dank für die Möglichkeit, eine Frage zu stellen. Erstmal freue ich mich, dass wir alle in die gleiche Richtung denken. Allen ist das Thema Cybersicherheit extrem wichtig, auch wenn wir vielleicht im Detail noch den einen oder anderen Punkt zu klären haben. Viele der Punkte, die wir heute gehört haben, sind Gott sei Dank auch in unseren Vorgesprächen abgeordnetenseitig schon mein Thema gewesen, sodass wir also glauben, dass wir in vielen Bereichen auch sehr gut zusammenkommen. Ich selbst bin heute hier nicht als Mitglied des Innenausschusses, sondern als Berichterstatter für die Cybersicherheit des Bundes. Und vor diesem Hintergrund möchte ich mich insbesondere noch mal über die Rolle des CISOs unterhalten. Hintergrund ist, dass ich diverse Erfahrungen aus Unternehmen mitbringe. Die Rolle des CISOs in den letzten Jahren habe wachsen sehen von einer, ich sag mal, Rolle, wo mal jemand geschaffen wurde, um einfach da zu sein, hin zu einer immer strategischeren Rolle, weil einfach das Thema Cybersicherheit an Bedeutung gewonnen hat. Und genau vor diesem Hintergrund würde ich gerne das Thema CISO des Bundes einmal thematisieren. Und zwar würde ich meine Frage gerne an Professor Koop und an Herrn Gehringer richten. Es geht mir nochmal um Ihre Einschätzung und Ihr Wissen aus der Wirtschaft oder aus vergleichbaren Komplexen, wie ein CISO denn eingesetzt wird, welche Rolle er aus Ihrer Sicht haben sollte, welche Rechte und Möglichkeiten, vielleicht auch Berichtspflichten, wir haben vorhin kurz eine Stellungnahme schon was dazu gehört, ein solcher CISO haben sollte und vor allen Dingen vielleicht auch, welche Dinge sollten wir dringend vermeiden.
Vielen Dank, Herr Schmidt. Das ist eine Frage an 2 Sachverständige. Die Sachverständigen haben jeweils 2 Minuten Zeit, das zu beantworten. Und wir machen das in alphabetischer Reihenfolge und beginnen mit Herrn Gehringer.
Wunderbar. Vielen Dank für die Frage. Ich würde es auf 4 Punkte zunächst reduzieren. Klare Mandate und Verantwortlichkeiten sowie die Abgrenzung zu anderen Tätigkeiten. Der CISO hat in der Regel ein klares Mandat. Er ist entweder von der Geschäftsführung oder vom Vorstand damit beauftragt, die IT-Sicherheitsstrategie voranzutreiben und hat Vetorechte bei sicherheitskritischen Prozessen. Das heißt für den CISO-Bund, er braucht ein gesetzlich verankertes Mandat, das seine Rolle und Verantwortlichkeiten und seine Befugnisse klar definiert. Er sollte die Federführung bei nationalen Cyberkrisen haben und er ist Manager und Sicherheitsbeauftragter zugleich. Zweitens, Unabhängigkeit und direkte Berichtslinie. Effektive CISOs berichten direkt an die Geschäftsführung oder an den Vorstand, um Interessenskonflikte zu vermeiden und sicherzustellen. CISO-Bund sollte einen direkten Zugang zur Bundesregierung oder einem Minister haben. Fachkundigkeit und Praxisnähe sind dabei entscheidend, diese beiden Komponenten in Einklang zu bekommen und zusätzlich den Zugang zu entsprechendem Ministerium zu bekommen, ist das entscheidende Maß bei der Positionierung des CISO-Bund. Fachliche und sachliche Qualifikation sowie die Erfahrung mit der Informationssicherheit sind hierbei entscheidend. Demnach wären Berichtspflichten Pflichten gegenüber dem Bundesrechnungshof und dem Deutschen Bundestag, den zuständigen Ausschüssen ratsam. Drittens, Ressourcen und Durchsetzungsmacht. CISOs in der Wirtschaft haben eigene Budgets und können Sicherheitsstandards verbindlich durchsetzen. Der CISO-Bund braucht eigene Haushaltsmittel und die Befugnis, verbindliche Sicherheitsstandards in allen Bundesbehörden vorzugeben, inklusive Sanktionierungsmöglichkeiten bei Nichteinhaltung. Viertens, die Zusammenarbeit mit anderen Akteuren. Erfolgreiche CISOs arbeiten eng mit IT-Abteilungen, Risikomanagement, Compliance-Abteilungen und externen Beratern zusammen. Demnach sollte der CISO-Bund eine Schnittstelle zwischen anderen Akteuren im Rahmen der deutschen gesamtlichen Cybersicherheitsarchitektur sein. Das bedeutet Bundesbehörden, Länder, kritische Infrastrukturen, die Privatwirtschaft, aber auch internationale Partner.
Vielen Dank, Herr Professor Koop.
Ich bilde das Ganze mal ab, wie man es in Unternehmen etablieren würde, was da die Fragestellungen sind. Und dann sind es eigentlich die zwei Knackpunkte, Durchsetzungskraft und Zielkonflikte. Und ich würde jetzt mal auf die Szenarien, die hier im Raum ja meist rumgeistern, abbilden, wie sich das dann darstellen wird. Also Hauptproblem mangelnde Durchsetzungskraft ist halt immer der Punkt, wenn ich zu weit von den Entscheidungsträgern entfernt bin. Wenn ich also ans BSI denke, wäre es das größte Problem, weil nachgeordnete Behörde. Es gibt ja die AG Kritis hat es unter anderem gefordert, aber es war auch im politischen Raum, das sogar als Bundeskanzleramt zu machen. Da wäre es natürlich nahestmöglich an den Entscheidungen, aber auch im gewissen Elfenbeinturm-Problematik. Dazwischen stehen irgendwie die beiden Ministerien. Da ist aber ebenfalls auch das hat Ferdinand Gehring gesagt, ob ein Staatssekretär dann überhaupt die entscheidende Ebene ist. Es muss in irgendeiner Weise ein Weg an den Kabinetts durch über Berichtspflichten, Eskalationswege etc. geben. Das zweite Thema ist das Thema Zielkonflikte. Da ist das BSI natürlich hat die geringsten Zielkonflikte, steckt im Namen, da geht es um Sicherheit. Größter Zielkonflikt wäre dann beim BMDS, weil Digitalisierung und Sicherheit eben oft genug eben auch mal einen Widerspruch darstellen kann. Da hätten wir natürlich umgekehrt beim Bundeskanzleramt auch keine größeren Zielkonflikte halt. Aber alle Varianten am Pferdefuß, alle sind machbar, alle sind auch heilbar, alle Probleme halt. Also in der Wirtschaft würde man gucken, was wäre jetzt der passende Vorstand. Dann würde man sagen, nach Wirkmacht vielleicht eher wie ein Finanzvorstand statt ein Personalvorstand. Da könnte man jetzt auch in die Politik ableiten, eher ein A-Ministerium als ein B-Ministerium. Umgekehrt muss man auch gucken, was so formal die Wirkhebel sind. Da könnte das BMDS mit dem Thema Budgetvorbehalt einen Punkt haben. Wichtig ist aber, das moderne Bild heißt weniger wie Revisor, mehr Berater, deswegen mehr operative Kenntnisse. Deswegen würde ich bei all den Bauchschmerzen, die ich trotzdem habe, dann aus der Erfahrung am ehesten in Richtung BSI gehen, um es eben nicht nur, das war es im Eingangsstatement hatte, nicht nur sicher zu machen, sondern auch effizient sicher zu machen. Berater für diese 200 Teilprojekte zu sein, wäre dann für mich sozusagen das ausschlaggebende Hebel, wobei alle Varianten denkbar sind. Wichtig ist, irgendwo muss es an den Kabinetts durch, sprich, wenn es BSI wäre, dann brauche ich auf jeden Fall einen direkten Weg, Eskalationsweg zu einem Minister, welcher auch immer es ist.
Vielen Dank. Wir fahren fort mit der AfD-Fraktion und das macht der Herr Janich, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine ersten zwei Fragen, die erste geht an Herrn Gehringer und die zweite geht an Frau Griebsch. Herr Gehringer, Sie haben in Ihrem Eingangsstatement betont, dass man Chancen nutzen soll, Anreize für kleine und mittlere Unternehmen setzen, um hier mit einer gewissen Freiwilligkeit vermutlich dann in die Sache einzudringen. Wie stellen Sie sich dort die Anreize, die dort seitens von NIS II dann gesetzt werden sollen, vor? Und geht es dort in die Richtung auch, oder könnte man dort sagen, dass die Umsetzung der NIS II aus Ihrer Sicht dann auch gerade bei solchen Bevorteilungen dann auch Unternehmensinsolvenzen vielleicht reduzieren könnte? Wo sehen Sie da Ansätze, dass wir unsere kleinen und mittleren Unternehmen hier in dieses Projekt mit einbeziehen können? Und meine zweite Frage an Frau Griebsch. Sie haben davon gesprochen, dass Sie über die kommunale Ebene Ihre ganze Sachkompetenz hier mit einbringen und sprachen von der Einbeziehung der Kommunen und sehen dort auch kritische Lücken. Mich würden schon die kritischen Lücken interessieren, wo dort ist. Wir müssen ja wissen, unsere Kommunen sind in ihren Haushalten trocken wie in Tequila. Das ist halt so. Und wie sehen Sie dort die Möglichkeit, dort über die Kommunen dann entsprechend die NIS-Problematik dort mit voranzubringen, um dort auch wirklich realistische Konzepte zu erzielen? Vielen Dank.
Danke. Zwei angesprochene Sachverständige. Zuerst Herr Gehringer und dann Frau Griebsch.
Zum Thema Chancen und Nutzen ist es so, dass die NIS II den Aufbau einer umfassenden Plattform anregt und dementsprechend dem BSI auferlegt, wo die Informationen, die man über die Cybersicherheitslage entwickelt, die man aus den Meldungen heraus entwickelt, erfasst wird. Diese Plattform bietet die einmalige Chance, sich so von Grund auf so aufwerten zu lassen, dass man eben auch nicht meldepflichtigen Unternehmen, die dementsprechend erstmal keinen Meldedrang aufgrund der gesetzlichen Grundlage verspüren, trotzdem zu einem Meldeanreiz dadurch bewegen kann, indem man auf dieser Plattform beispielsweise, sobald man eine Meldung vornimmt, sofort Informationen im Gegenzug gibt. Also Erstkontakte, Erste-Hilfemaßnahmen, irgendwelche IT-Dienstleisterkontakte, sofortige Notfallmaßnahmen, die dann für kleinere Unternehmen besonders in den ersten paar Minuten, in den ersten Stunden besonders hilfreich sein können, damit sie sich sofort mit diesen Vorgängen beschäftigen können. Das könnte eine Anreizfunktion sein, um an dieser Plattform zu partizipieren, um dadurch auch automatisch besser an Informationen zu kommen, ohne dass eigentlich eine gesetzliche Verpflichtung kommt. Ohne dass sie einer gesetzlichen Verpflichtung unterliegen. Das hätte angemessen der Tatsache, dass wir derzeit sehr viele Lieferkettenangriffe sehen und auch kleinere Unternehmen entlang der Lieferkette betroffen sind, den Charme, dass man diese relativ niedrigschwellig integrieren könnte durch ein Angebot, was sowieso geschaffen werden muss.
Entschuldigung, vielleicht von mir die kurze Antwort. Also aus der Erfahrung ist es tatsächlich der Fall, dass in den Kommunen, also wir werden jetzt hier tatsächlich in mehreren, das zahlt auf mehrere Aspekte ein unserer Diskussion. Auf der einen Seite, dass wir die Meldepflichten haben. Wir zahlen, also aktuell senden Kommunen in das Lagebild. Also aktuell eher freiwillig. Und das bedeutet, dass auch vor dem Hinblick, dass wir so eine Einbahnstraße gerade haben, keine Rückmeldung haben. Also Kommunen haben keinen Zugriff aufs Lagebild. Das heißt also, in der Verantwortung, die Kommunen haben, die Cyberabwehr eben auch in den Kommunen vorzunehmen, sind wir aktuell blind. So, das ist das eine. Auf der anderen Seite haben wir die Problematik, dass wir durch diese Zerstückelung im Föderalismus oder durch diese Zerstückelung überhaupt, dass in den Bundesländern andere Vorgaben herrschen, wir auf der einen Seite natürlich an die Polizei wenden, an die Polizei wenden und auf der anderen Seite natürlich auch immer noch ans BSI, natürlich auch an die Länder. Also die Kommunen hängen an den Netzen der Länder. Das heißt also, die Landeszerts sind immer erster Ansprechpartner auch für die Kommunen, natürlich auch, wie gesagt, die Polizei. Die Problematik ist dabei aber, dass diese Meldepflichten immer wieder an allen möglichen Orten entstehen und der Aufwand in der ersten Phase dieses Vorfalls, wenn ich das gemerkt habe, immens hoch ist. Und in Anbetracht der wenigen Personen, die ich dort vor Ort habe, das natürlich wahnsinnig auffällt in der Bearbeitung. So, das ist das eine. Und auf der anderen Seite pflegen wir damit unseren Flickenteppich. Also wenn ich die Kommunen nicht einbeziehe, dann führt das natürlich dazu, dass die Kommunen als schwächstes Glied immer angreifbar bleiben. Und zwar an der Schnittstelle hin zum Bürger. So, das ist das eine. Und auf der anderen Seite, ich hatte das rausgesucht in der Stellungnahme, ein Sachstandsbericht des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages hat klargestellt, dass die Aufnahme von Kommunen gemäß Artikel 2, Absatz 5, NIS II-Richtlinie rechtlich zulässig ist. Und das bedeutet, der Gesetzgeber hat aktuell von dieser Option noch keinen Gebrauch gemacht. Ich plädiere aber absolut dafür, dies zu tun, damit Kommunen eben unter dieses Schutzschild geraten. So, ich bin schon wieder drüber bei der Zeit.
Vielen Dank für die Beantwortung dieser beiden Fragen. Ich darf begrüßen die parlamentarische Staatssekretärin Daniela Ludwig. Sie waren etwas verspätet angekündigt, deswegen freuen wir uns, dass Sie jetzt da sind. Und wir können fortfahren in der Fraktionsrunde. Und für die SPD-Fraktion hat Herr Schätzel das Wort.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Frau Staatssekretärin, im Sinne des vorgeschlagenen Verfahrensvorschlags würden wir zwei Fragen an jeweils einen Sachverständigen stellen, würden, sofern Sie es erlauben, uns die Fragen in der Fraktion teilen. Die erste Frage geht an Herrn Dr. Herbig. Ich blicke auf die angespannte, auch geopolitische Sicherheitslage, Blick zum Paragraph 9 bzw. neuen Paragraph 41 und stelle für mich fest, dass das ja doch aktuell eher ein stumpfes Schwert ist. Die Frage, die ich gerne an Sie richten würde, ist, welche Änderungen würden Sie denn vorschlagen im Bereich Paragraph 41, um einen rechtssicheren Ausschluss kritischer Komponenten von nicht vertrauenswürdigen Anbietern vornehmen zu können?
Und meine zweite Frage oder meine erste Frage, aber die zweite meiner Fraktion würde sich Herr Professor Schröder an Sie richten. Wir haben ja oder bei den Vorabmeldungen der Stellungnahmen ging es auch häufiger um den Paragraph 28 und das Thema der vernachlässigbaren Geschäftsbereichs. Wie würden Sie das denn aus der Sicht der Forschung sehen? Also da gibt es ja die unterschiedlichsten Vorschläge, konkretisieren oder ganz weglassen. Da würde mich interessieren, wie sieht das denn aus Sicht der Forschung aus? Wie sollen wir es machen?
Vielen Dank für die Fragen. Zunächst hat Herr Dr. Herpich das Wort digital zugeschaltet und dann Herr Professor Dr. Schröder. Herr Herpich.
Ja, wunderbar, vielen Dank. Ich glaube, es gibt ja eine ganze Reihe an Sachen, die man nochmal angucken müsste. Zum einen, wenn man mit Blick auf Paragraph 2, 23 Begriffsdefinition, ist eine sehr starre Begriffsdefinition von kritischen Komponenten, die sich sehr schwer anpassen lässt, nicht so flexibel ist, wie es in der dynamischen geopolitischen Lage eigentlich bräuchten. Wenn wir dann in Paragraph 41 reingucken, sehen wir eigentlich ein Bürokratiemonster. Es muss eine Garantieerklärung abgegeben werden. Das wird Papierhaufen werden, die irgendwo gestapelt werden. Keine der Unternehmen oder kaum der Unternehmen kann nachhalten, über welche Infrastrukturen und welche Firmengebilde sich irgendwelche Komponenten zusammensetzen. Allein schon mit Blick auf den wachsenden chinesischen Markt von Softwarekomponenten, von KI-Unternehmen und so weiter. Sie kennen das ja alles. Ist es schwer nachvollziehbar, wo welche Komponenten herkommen, wie die abgesichert sind. Es gibt Länder, ohne sie jetzt dezidiert zu nennen, wo Huawei-Produkte ausgeschlossen sind, die aber über eine Dritttochterfirma von Huawei dann doch Produkte einkaufen, weil sie nicht nachverfolgen konnten, dass Huawei da irgendwie noch mit reinspielt. Von daher ist diese Garantieerklärung nicht viel mehr als ein großer Papierhaufen. Das Gleiche gilt mit der Anzeigepflicht, man 2 Monate das zu beantworten. Kein Angriff gegen die Kolleginnen und Kollegen aus dem BMI, aber das wird kaum leistbar sein, das vernünftig abzuarbeiten. Wenn man dann noch ins Einvernehmen gehen muss, und Professor Dr. Schröder hat es schon angesprochen, mit 11 Bundes- oder mit bis zu 11 Bundesministerien, da werden sie überhaupt nichts hinbekommen, außer dass es Abstimmungsrunden und Abstimmungsrunden über hunderte Seiten lang PDFs gibt, die auch nicht vollständig sein können und nicht sind, nur damit man sagt, man hat etwas getan, um sich abzusichern. Alle diese Punkte müsste man angehen. Teilweise werden aber auch Punkte in Paragraph 41 wie in Absatz 5, Satz 4, was die Schwachstellen angeht, bereits auch parallel dann über den Cyber Resilience Act abgebildet werden würden. Das heißt, ich bin der Meinung, man muss an den kompletten Artikel 41 und teilweise vielleicht auch nochmal an Paragraph 2, Absatz 23, Satz 23 nochmal ran und diese entsprechenden Punkte überarbeiten. Vielen Dank.
Danke, Herr Schröder.
Ja, vielen Dank für die Frage. Ich würde meine Antwort zweiteilen wollen. Einmal auf die juristische Perspektive eingehen, was meine primäre Expertise ist. Da sehe ich ehrlich gesagt nicht, dass die NIS-2-Richtlinie eine Öffnungsklausel enthält, nach der man diese Ausnahme, so wie sie hier drin steht, vornehmen kann. Die NIS-2-Richtlinie, und damit bin ich so ein bisschen schon bei der zweiten Perspektive. Ich habe mich in Vorbereitung dieser Stellungnahme mit einem Kollegen von unserem Passau Institute of Digital Security, einem Informatiker aus dem Sicherheitsbereich, auch ausgetauscht. Und der hat mich darin bestärkt, dass es eigentlich nur um die Kritikalität gehen darf. Ja, und wenn ein Unternehmen auch nur als unwesentlichen Bestandteil seiner Geschäftstätigkeit einen solchen kritischen Dienst anbietet, dann muss er diesen Vorgaben unterworfen sein. Und aus juristischer Sicht sehe ich eben auch nicht, dass die NIS-Richtlinie das so vorsieht. Von daher würde ich tatsächlich dafür plädieren, diese Ausnahme einfach zu streichen.
Dankeschön. Es geht weiter mit der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Herr Dr. von Notz.
Herr Vorsitzender, vielen Dank. Vielen Dank an die Expertinnen und Experten für die Expertise und die Zeit und die Eindeutigkeit ihrer Stellungnahme. Die Staatssekretärin ist ja im Moment zu spät gekommen, aber ich kann sehr anraten, die Stellungnahmen alle zu lesen. Denn das ist schon frappierend, sage ich mal, dass wir hier jetzt in genau der gleichen Ausgangslage stehen wie vor einem Jahr. Wenn Sie sich das angucken, die Punkte, Schwachstellenmanagement, CISO-Bund, das sind alles die Dinge, die wir vor einem Jahr diskutiert haben. Und ich finde es einfach krass, dass das BMI so einen Entwurf vorlegt. Also es muss jetzt einmal loswerden. Und wie das zusammenkommen soll, bin ich mal sehr gespannt. Ich habe ja die steilen Reden auch aus der Koalition im Plenum gehört. Wir werden sehen. So, ich habe aber auch eine Frage, und zwar bezieht sie sich auf das Schwachstellenmanagement, dass man vielleicht einmal nach außen den Menschen auch erklären muss. Die Diskrepanz zwischen der Notwendigkeit, die, glaube ich, hier viele sehen, dass man in manchen Situationen eventuell auch Schwachstellen nutzen möchte, und gleichzeitig der absoluten unter Cyber-Gesichtspunkten, Cybersicherheitsgesichtspunkten Notwendigkeit, relevante Schwachstellen zu schließen. Deswegen würde ich gerne Herrn Professor Kipka und Herrn Gehringer fragen, wie sie auf diese Herausforderungen gucken und wie man das am besten aufgelöst bekommt. Denn im augenblicklichen Gesetzesentwurf wird dieses Problem nicht aufgelöst. Und ich glaube, wir können es uns angesichts der Cyberangriffe, die in Deutschland jeden Tag ausgesetzt wird und die einen Schaden von mindestens 250 Milliarden Euro im Jahr verursachen, nicht leisten, einfach random Sicherheitslücken offen zu halten, ohne zu prüfen, wie gravierend die Flanke ist, die wir damit aufmachen.
Danke. Dann mache ich das in der Reihenfolge, wie Sie sie genannt haben, und erteile zunächst Professor Dr. Kipka das Wort und dann Herrn Gehringer.
Ja, vielen Dank. Das ist in der Tat ein sehr wichtiger Punkt. Und das staatliche Schwachstellenmanagement ist nicht nur etwas, was irgendwie allgemein über uns schwebt, sondern es ist eine verfassungsrechtliche Vorgabe. Denn der Staat hat natürlich auch eine Schutzpflicht, Cybersicherheit zu schaffen. Und diese Schutzpflicht ist eben auch grundrechtlich verankert. Es gibt bereits seit mehreren Jahren ein sogenanntes Grundrecht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme. Und das Bundesverfassungsgericht hat schon im Jahr 2008 argumentiert, und das war im Jahre 2008, als wir noch nicht groß über Cloud Computing und Smartphones gesprochen haben, dass quasi die Computer und eben auch die vernetzte IT, das digitale Gedächtnis, nicht nur von natürlichen Personen, sondern auch von Unternehmen abbilden. Und gleichzeitig ist es auch so, und das ist auch eine Debatte, die wir mehr und mehr im digitalen Raum sehen, und die hat jetzt nicht unbedingt mit NIS2 zu tun, sondern generell mit der Sicherheit des digitalen Raums, dass natürlich auch klassische Freiheitsrechte ohne digitale Sicherheit nicht vernünftig ausgeübt werden können. Das meint vor allem natürlich auch die Meinungsfreiheit. Und diese Schutzpflicht, die man eben aus verschiedenen verfassungsrechtlichen Gewährleistungen ableiten kann, die verlangt letzten Endes vom Staat nichts anderes, als eben die IT-Systeme von Bürgerinnen und Bürgern vor Cyberbedrohungen zu schützen. Und dazu gehört eben eine proaktive Identifizierung, Meldung und Beseitigung von Schwachstellen. Und das Offenhalten von Schwachstellen, also gerade eben das bewusste Nichtschließen für geheimdienstliche Zwecke, sicherheitsbehördliche Zwecke, polizeiliche Zwecke, birgt im Gegensatz dazu, gemessen an diesen verfassungsrechtlichen Gewährleistungen, natürlich erhebliche Risiken, weil es die Schutzpflicht des Staates irgendwo auch konterkariert. Und deswegen ist es dringend erforderlich, eben auch eine transparente Handhabung von Schwachstellen zu schaffen, das im Gesetz zu verankern, deren schnellstmögliche Beseitigung anzuordnen, gesetzlich, im BSI-Gesetz insbesondere, und damit eben auch eine Möglichkeit zu schaffen für die Hersteller, Schwachstellen möglichst schnell zu beseitigen. Dankeschön.
Danke, Herr Gehringer.
Ja, vielen Dank für die Frage. Daran anknüpfend ist es immer eine Abwägung zwischen der Schutzpflicht des Staates und den Sicherheitsinteressen sowie den Interessen der Strafverfolgung und auch der Aufklärung. Ich plädiere aber ganz klar auch anschließend an meinen Vorredner, dass man im Sinne des Schwachstellenmanagements klare, transparente Verfahren an den Tag legen muss, die es nicht ermöglichen, dass Schwachstellen über viele, viele Jahre hinweg offen gehalten werden können. Gleichzeitig ist es so, dass die Meldung von Schwachstellen ebenfalls einem gesicherten Verfahren untersetzt werden müssen, sodass sich Meldende nicht zurückhalten, Schwachstellen zu melden, dass wir klare Transparenz auch hinsichtlich der Schwachstellen bekommen können. Ob das Ganze jetzt so sinnvoll in der NIS2 verortet werden kann, in Anbetracht der Dringlichkeit der Situation, die NIS2 schnell umzusetzen und doch der Komplexität rund um die Verfahren und die Abwägungsprozesse im Sinne der Schwachstellen und des Schwachstellenmanagements, würde ich mich jetzt schwer tun, das noch in die NIS2 hineinzupacken und das nicht gesondert anzugehen, weil diese Interessenabwägung auch mit anderen Behörden gemeinschaftlich getroffen werden muss und vor allen Dingen sichere Meldevorgänge geschaffen werden müssen, die in diesem Zusammenhang wahrscheinlich nicht über die NIS2 geschaffen werden können. Danke.
Vielen Dank. Und wir fahren fort mit der Fraktion Die Linke. Frau Vogelschmidt. Frau Vogelschmidt.
Vielen Dank. Ja, meine zwei Fragen richten sich an Frau Griebsch. Vielen Dank auch für Ihre ausführliche Stellungnahme. Hat uns sehr gefreut, die dann auch zu lesen und dort die Inhalte zu entnehmen. Der IT-Planungsrat hat ja argumentiert, dass die IT-Sicherheit der Kommunen vom Bund besser nicht geregelt werden solle, unter anderem um Kommunen nicht zu stark unter Druck zu setzen und auch die Zuständigkeit nicht in Frage zu stellen. Überzeugt Sie das auch aus Ihrem Werdegang und auch mit Blick auf das Thema Staatsmodernisierung und Etablierung von Standards oder auch dem Abbau von Regelungswildwuchs. Und meine zweite Frage wäre, wenn Sie jetzt auch insgesamt auf diese Gesamtsituation blicken, auch in Abwägung mit der Tatsache, dass hier jeder Tag ohne DIN-S2-Umsetzung ein Tag erhöhter IT-Unsicherheit ist, halten Sie das Verbesserungspotenzial im aktuellen DIN-S2-Entwurf so groß, dass es im Zweifel dann doch besser wäre, die Verabschiedung des Gesetzesentwurfs noch etwas abzuwarten und Zeit für substanzielle Verbesserungen zu schaffen oder nicht? Danke.
Vielen Dank. Das sind zwei Fragen an eine Sachverständige. Sie haben damit bis zu 4 Minuten Zeit, darauf zu antworten. Frau Kriebsch, bitte.
Ja, also erstens ist es so, dass wir in den Kommunen verschiedene Situationen sehen. Das heißt also, wir haben Kommunen, die mit Mitteln gesegnet sind, und wir haben Kommunen, die weitaus größere Probleme haben, ihre Digitalisierungsprojekte anzugehen oder eben von Digitalisierungsprojekten, wenn ich jetzt gerade an meine Vergangenheit als CDO denke, wenn es dann mit einmal dazu kommt, OZG umzusetzen, den Digitalpakt Schule umzusetzen, öffentliches Gesundheitswesen umzusetzen und dann entsprechend die IT-Abteilung mit dem entsprechenden Personal zu überfordern. Und das bezieht sich natürlich auch das ganze Thema IT-Sicherheit, das natürlich in den letzten Jahren immens zugenommen hat. Also wir haben auf der einen Seite Anhalt-Bitterfeld gesehen, die haben die SIT gesehen, wir haben jetzt wahnsinnig viele andere Kommunen gesehen, die von absolut professionellen Gruppierungen angegriffen werden. Und hier ist die Grenze zwischen kommerziellen und politischen Angreifern fließend. So, und das heißt also, Kommunen stehen dem gegenüber und können es tatsächlich nicht. Also entsprechend mit der aktuellen Situation, dass man auf der einen Seite Länder hat, die IT-Sicherheitsgesetze bereits verabschiedet haben, andere haben es tatsächlich noch nicht, sind in Planung, ist es so, dass Kommunen gerade aktuell vielleicht nicht die Hände gebunden sind, aber diese Überforderung und diese Abwägung permanent in der Frage, in der Überlegung, ist jetzt die Straße wichtiger, ist der Spielplatz wichtiger, natürlich immer wieder da ist. Und das heißt natürlich, dass wir in der Versorgungssicherheit, in der kommunalen Daseinsvorsorge, die sich natürlich auch auf Themen erstreckt wie Abfallentsorgung, Krankenhaus, Wasser und so weiter, hier tatsächlich eine Situation haben, wo wir sagen müssen, dass das Gefälle zwischen den Regionen immens hoch ist. Und wenn ich daran denke, welche Daten von Bürgerinnen und Bürgern dort gefährdet sind, ob das höchstpersönliche Daten sind aus dem Bereich Gesundheit oder aus existenzielle Daten oder eben auch Leistungen, die aus dem Sozialbereich sind, dann führt das eben dazu, dass wir hier sozusagen ein Gefälle haben, ich hatte schon gesagt, und dass man hier natürlich tätig werden muss. Also das heißt, die Länder haben aktuell teilweise freiwillige Angebote, die Zuständigkeiten, ich hatte es vorhin auch schon ein bisschen ausgeführt, die föderalen Zuständigkeiten, das ist problematisch. So, das heißt, auch die Unterstützungsmöglichkeiten, die das Land den Kommunen bieten kann, ist immens verschieden. So. Das darf nicht sein. Also ich hatte es vorhin auch schon gesagt mit der Fragmentierung. Die Kommunen sind aktuell auf sich alleine gestellt. Also und auch wenn ein IT-Grundschutz da ist und immer wieder die Abwägung, dass man sagt, ja, dann machen wir eine Basisabsicherung und dann machen wir die Wege in die Basisabsicherung. Wir werden immer weiter nach zurück gestuft. Und das führt eben dazu, dass Kommunen dort nicht vorankommen. Ich muss noch mal ganz kurz fragen nach der zweiten Frage. Ach so, genau, diese Verbesserung, dieses Verbesserungsprozess. Potenzial. Wir gucken nicht nur auf die Kommunen, wir gucken auch auf den Bundesbereich. Und das heißt natürlich, dass, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dass diese Abstufung hin zu nachgeordneten Bereichen dazu führt, dass auch hier immer wieder Angriffsmöglichkeiten geschaffen werden. Und ich kann nicht in Worte fassen, wie schwierig das ist, einfach hier keine Handhabe zu haben, diese Bereiche dorthin zu führen, wenigstens das Mindestmaß umzusetzen, das Mindestmaß an Schutzmaßnahmen umzusetzen. Und dann, das war es schon von mir.
Ja, vielen Dank, Frau Kriebsch. Damit sind wir mit der ersten Fragerunde durch. Und ich würde in die zweite einsteigen, in der gewohnten Fraktionsreihenfolge, und würde für die CDU-CSU das Wort gerne Herrn Henrichmann geben. Bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich würde gerne Herrn Koop und Herrn Kuhlenkamp eine Frage stellen. Sie haben sehr deutlich adressiert die nachgelagerte Bundesverwaltung, die Bundesbehörden. Und darauf möchte ich noch mal eingehen. Und zwar, wir rennen damit ganz, ganz offene Türen ein, weil wir auch über sowas reden wie die Netze des Bundes, über die dann alle gemeinsam im Idealfall kommunizieren, was irgendwie denknotwendig nur funktionieren kann, wenn man auch irgendwie ein gemeinsames Schutzniveau hat.
Und ganz aberwitzig wird es dann, wenn man sich vorstellt, dass BKA oder BSI selber sozusagen schlabbern könnten bei den Sicherheitsanforderungen. Aber deswegen, vielleicht Herr Kuhlenkamp, jetzt mit Blick auch auf die Wirtschaft, die Sie ja als Bitkom vertreten, wie ist da so die Wahrnehmung auch? Also man fordert jetzt sozusagen der Wirtschaft was ab in diesem Bereich, sagt aber dann als Gesetzgeber im Zweifel die Bundesverwaltung, es ist aufwendig oder teuer oder beides. Professor Koop, Sie haben ja auch die Kostensituation so ein bisschen beleuchtet aus Ihrer beruflichen Erfahrung. Und da, wenn wir das so richtig wissen, das UP-Bund-Niveau, wenn es denn umgesetzt wäre, möchte ich mal im Vergleich setzen zu NIS II. Und wie groß wäre denn der Sprung, wenn UP-Bund, der eigentlich als Level erreicht sein müsste, erreicht wäre, zu dem, was NIS II jetzt obendrauf abverlangt? Wie groß wäre der Schritt?
Vielen Dank, Herr Koop, und dann Herr Kuhlenkamp.
Vielen Dank, Herr Henrichmann. Der Schritt wäre dann marginal. Dann würde es zwar noch die Meldepflichten etc. geben, aber eigentlich wäre, und so ist es dann auch in der Wirtschaft, die, die jetzt schon reguliert sind, Finanzdienstleister, Telco, die schauen auf NIS II, Schulterzucken und sagen, ja, kriegen wir auch noch halt hin. Also alles, was an Kosten NIS II aufgebürdet wird, sind eigentlich Kosten, die auf zu 90%, die mit UP-Bund entsprechend erledigt worden sind. Ich will noch mal auf Frau Grieb zugehen. Auch ich stimme ihr zu. Idealerweise wären die Kommunen mit dabei. Das ist die kritische Infrastruktur, die der Bürger sieht. Und das hat dann auch was mit Staatsversagen sichtbar für die Bürger zu tun, wenn man sich halt ein paar Monate lang kein Auto mehr anmelden kann und ein Unternehmen hat, etc. Gut, das werden wir da nicht mehr reinbekommen. Aber es ist eben ohne die Einbindung der nachgelagerten Behörden sollte dieses Gesetz nicht über den Tisch halt gehen. Weil machen wir es ganz konkret. Ich muss, wie gesagt, hat es vorhin erwähnt, ich muss eine Grundschutzzertifizierung haben, damit ich in nachgelagerten Behörden wenigstens VSNFD ansehen kann. Die nachgelagerte Behörde kann aber geheim und VS ohne das ansehen. Da sieht man schon, dass es schizophren wird. Netze des Bundes, ja, vorne haben wir eine Stahltür, hinten haben wir eine Flatterband. Wie soll das in Zukunft funktionieren, dass die ganzen miteinander kommunizieren? Und nachgelagert heißt nicht nachrangig von Interesse für Geheimdienste. Wir hatten im letzten Jahr den Fall des Bundesamtes für Kartografie und Geodäsie, die von chinesischen Nachrichtendiensten ausspioniert worden sind, wo man festgestellt hat, wahnsinnig viel spannende Daten über kritische Infrastrukturen. Also die einzige gute Nachricht, die ich dann hätte, wir können vielleicht die Anzahl der Drohnenflüge reduzieren, wenn wir das so schon Tor offen lassen, weil dann können sie es da konzentriert sich die Daten abholen und müssen nicht mit entsprechend rüberfliegen. Also es ist einfach ein absolutes Unding, dass wir auf dieser Ebene die nachgeordneten Behörden mit reinnehmen, weil es führt zu tausenden Problemen. Und das ganze Thema muss dann, und zwar mit einem starken CISO und deswegen koordiniert auf einer gemeinsamen Basis und mit effizienteren Wegen umgesetzt werden. Und dann ist das eben auch kein so wahnsinnig unvorstellbarer Schritt. Dank der Grünen ist es ja eben auch im Sondervermögen halt Cybersicherheit genannt. Da kann man es halt ja verwenden.
Auch von meiner Seite danke für die Frage. Ich kann mich der Argumentation und der Analyse von Timo Koop grundsätzlich komplett anschließen. Ich würde mich kurz auf das Stimmungsbild in der Wirtschaft konzentrieren. Als größter Digitalverband in Deutschland stehen wir im Austausch mit Konzernen, Mittelstand, Kleinstunternehmen, Startups. Eigentlich ist das Schöne in der Cybersicherheit, dass man mit Wirtschaft und Staat an einem gemeinsamen Ziel arbeitet, nämlich der Schutz und die Resilienz von digitalen Infrastrukturen. Doch bei der geplanten Ausnahme der nachgeordneten Bundesbehörden fällt es mir ehrlich gesagt zunehmend schwer, diese gemeinsame Linie zu erkennen und auch zu erklären. In Gesprächen mit den Unternehmen wird deutlich, für diese Ausnahmen gibt es absolut kein Verständnis. Diejenigen, die sich über Jahre lang hinweg mit NIS II auseinandergesetzt haben, reagieren frustriert, wenn man mit ihnen darüber spricht. Die Unternehmen, die vielleicht oder die Personen, die sich nicht mit NIS II täglich beschäftigen, fallen aus allen Wolken, wenn man ihnen die Ausnahmen erstmal im Detail erklärt. Das Vorhaben irritiert die Wirtschaft und es untergräbt auch die Glaubwürdigkeit und Akzeptanz dieser Regulierung. Wenn man sich jetzt mal so einzelne Sektoren heraussucht, ich habe im Vorfeld noch mal in den BSI-Lagebericht reingeschaut, da werden ja die Kritissektoren nach Reifegraden sortiert. Die Wasserwirtschaft ist zum Beispiel sehr gut etabliert. Da frage ich mich, wie soll man diesen Unternehmen erklären, dass die Verwaltung nicht in der Lage sein soll, ähnliche Standards umzusetzen? Und im Gesundheitssektor liegen die Reifegrade vieler Einrichtungen erst auf Stufe 2 von 5. Und wie soll man dort Fortschritt abverlangen, wenn die Verwaltung selber kein Fortbild ist? Also von daher Das Argument von hohen Umsetzungskosten greift meiner Meinung nach auch zu kurz. Timo Koop hat das schon richtig analysiert. Wenn UP-Bund richtig umgesetzt wäre, wären die Kosten nicht so hoch. Und wenn es erstmal zu einem erfolgreichen Cyberangriff kommt, dann haben wir deutlich höhere Kosten, als jetzt im Vorfeld zu investieren. Von daher bleibt mir nur erneut zu sagen, dass alle Behörden und Einrichtungen des Bundes den gleichen Pflichten wie Unternehmen unterliegen sollten.
Vielen Dank. Wir fahren fort mit der AfD-Fraktion. Herr Janich.
Ja, vielen Dank. Meine erste Frage geht an Herrn Koop. Eigentlich wollte ich auf Ihren Einleitungssatz eingehen, die unsägliche Ausnahme der nachfolgenden Behörden. Das hat der Kollege von der CDU jetzt schon abgearbeitet. Insofern würde mich aber trotzdem mal von Ihnen interessieren, gehen Sie davon aus, dass die Unternehmen in Deutschland aktuell überhaupt darauf vorbereitet sind, die Vorgaben von NIS II so umzusetzen? Und wo sehen Sie, wenn die Unternehmen darauf eingehen, die größten Probleme, wo könnte es am meisten hapern? Und meine zweite Frage geht an Herrn Kuhlenkamp. Ein Jahr Verspätung, das ist quasi die gleiche Frage. Wir haben ein Jahr Verspätung. Sie haben gesprochen von Zeitdruck, Strafzahlen und mangelnder Wettbewerbsfähigkeit. Vielleicht können Sie uns das noch mal erläutern. Wie wirkt sich das jetzt auf die Unternehmen aus? Sind wir ein Jahr zu spät und haben sich dort schon entsprechende Schäden in der Wirtschaft bemerkbar gemacht? Oder haben wir jetzt mehr Zeit, um dort eben entsprechend aktuell jetzt ordentlich einzusteigen? Vielen Dank.
Eine Frage an Herrn Koop und eine an Herrn Kuhlenkamp in dieser Reihenfolge, bitte.
Es ist sicherlich nicht so, dass es nichts zu tun gibt oder dass es, wie es in Ihrer Fraktion dann heißt, nur ein Fliegenschiss wäre. Aber es ist, was NIS II fordert, sind keine Dinge, die irgendwo vom Mond stammen und die nicht jedes Unternehmen selbst sowieso umgesetzt werden kann. Da ist jetzt also nichts, was jetzt bauen wir mal ein Bürokratiemonster auf, sondern selbst wenn ich nicht davon betroffen wäre, würde ich genau die gleichen Dinge umsetzen, um überhaupt sicher zu sein. Von daher, ja, mag es unangenehm auf den ersten Blick sein. Und vielleicht hätte ich mir auch gewünscht, dass die Grenzen, die noch auf EU-Ebene sind, ein bisschen höher angesetzt worden sind, um ein paar kleinere zu schützen. Aber ich kenne aus der gleichen Sicht, die der Frau Griebsch hat, eben als Incident Response, wir kennen eben auch Unternehmen mit 50 Mitarbeitern, die insolvent gehen, weil die Daten verschlüsselt sind. Und sie davor zu schützen, da muss man die manchmal auch zum Glück zwingen. Manche haben da was zu tun, für manche ist der Weg besser. Aber sie müssen ihn auch ohne Gesetz gehen, einfach um nicht in Zukunft gefährdet zu sein.
Zu der zweiten Frage. Wir sagen den Mitgliedsunternehmen und Unternehmen, mit denen wir im Dialog stehen, grundsätzlich sollten natürlich sich alle Unternehmen längst mit NIS II befasst haben und im Idealfall sich darauf vorbereitet haben. Das ist nicht immer der Fall. In vielen Fällen ist das der Fall, aber nicht immer. Man muss sagen, durch die Verzögerung im letzten Jahr haben wir ein bisschen Momentum verloren in meiner Wahrnehmung. Es ist durchaus so, dass damals große Aufmerksamkeit auf dem Thema war, die dann ein bisschen verloren gegangen ist. Aber jetzt ist die Lage nun mal, wie sie ist. Ich würde sagen, wenn wir uns jetzt darauf konzentrieren, NIS II 1:1 umzusetzen und uns auf die wesentlichen Punkte zu konzentrieren, dann können wir nichtsdestotrotz da gut aus der Sache rauskommen. Ein weiterer Punkt, der natürlich auch noch besprochen werden müsste, ist halt eben dieser Vergleich zu anderen europäischen Mitgliedstaaten. Gerade international tätige Unternehmen müssen gleiche Marktbedingungen im Binnenmarkt haben. Von daher ist es wichtig, darauf zu achten, dass die Maßnahmen überall gleich sind, auch in Deutschland.
Vielen Dank. Wir fahren fort mit der SPD-Fraktion. Herr Schätzel.
Herr Vorsitzender, wir würden die Frage tatsächlich oder die Zeit tatsächlich wieder splitten. Eine Frage an Herrn Professor Schröder. Ich blicke aufs BSI und die Frage ist, welche weiteren Befugnisse sehen Sie beim BSI auch angesichts der gegenwärtigen Sicherheitslage als notwendig? Beispielsweise blicke ich in den Paragraph 15, also die Erweiterung des Genbefugnisses, oder in den Paragraph 16, wo wir die Herabsetzung der 100.000 Kundengrenze sehen. Die Frage ist also konkret, welche weiteren Befugnisse sehen Sie beim BSI als notwendig?
Genau, ich würde auch noch meine Frage allerdings an Professor Koop stellen. Eben ist ja schon das Thema angesprochen, wie weit weiß Wirtschaft eigentlich, dass sie betroffen sind. Und wir haben ja, das war ja ein Punkt, den wir letztes Jahr ganz oft angesprochen haben, nämlich wie schaffen wir es, Unternehmen auch zu informieren? Sehen Sie da den Gesetzentwurf jetzt final unperfekt, die gesamte Wirtschaft zu erreichen, oder sehen Sie da auch noch Nachsteuerungsbedarf?
Vielen Dank. Dann in dieser Reihenfolge Herr Schröder und Herr Koop.
Ja, vielen Dank. Die NIS-2-Richtlinie verfolgt ja so ein bisschen das Ziel der regulierten Selbstregulierung. Also man möchte eigentlich nicht so unmittelbar mit Befugnissen agieren, sondern lieber, ja, Sie hatten es eben schon gesagt, die Unternehmen zu etwas bringen, was sie vielleicht vernünftigerweise sowieso machen würden. Ja, was könnte man machen? Der Paragraph 15 sieht diese Scan-Befugnisse vor im Hinblick auf bekannte Schwachstellen. Was natürlich nicht drin ist, sind so Zero-Day-Exploits. Sollte das BSI das machen? Es kommt natürlich dann schnell in die Nähe eines verlängerten Arms für die Nachrichtendienste. Und ich weiß nicht, ob das eine gute Situation ist für diese Behörde, die ja doch eigentlich eher für IT-Sicherheit da ist. Da kommen wir sehr schnell wieder zu dem anderen Punkt, was eben nicht hinreichend geregelt ist, diese Rollenkonflikte und wie man mit Schwachstellen umgeht, die man dabei ja dann möglicherweise entdeckt. Von daher wäre ich dabei eher skeptisch, was den Paragraphen 16 angeht. Da würde ich tatsächlich dafür plädieren, diese Grenze herabzusetzen. Das ist so ein bisschen wie das, was wir vorhin auch schon diskutiert haben. Ich glaube, es darf nicht darauf mit diesen Geringfügigkeitsausnahme. Ich glaube, es darf nicht darauf ankommen, dass man irgendeine quantitative Betrachtung zugrunde legt, sondern es muss um die Kritikalität des Dienstes gehen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an einen kleinen Stadtnetzbetreiber denke, im Telekommunikationsbereich, wir haben in Passau Telepark, es gibt überhaupt nur 50.000 Einwohner in Passau, also bedeutend weniger Anschlüsse, ein Teil davon ist bei der Telekom. Trotzdem, wenn Telepark ausfallen würde, wäre das sehr schlimm. Die ganze Stadtverwaltung läuft, soweit ich weiß, über Telepark und das will man nicht haben. Ja, also diese 100.000er-Grenze scheint mir in dem Zusammenhang nicht sinnvoll. Man sollte auf Kritikalität wirklich abstellen.
Vielen Dank für die Frage. Habe ich auch viel drüber nachgedacht. Aber ich bin dann da an dem Punkt dann relativ pragmatisch. Am Gesetz muss geändert werden. Sozusagen Karthago muss zerstört werden, die nachgeordneten Behörden. Die Rolle des CISOs muss konkretisiert werden und danach würde ich Schluss machen. Ja, ich würde mir mehr wünschen an dem Punkt. Ich finde auch Paragraph 41 kann man und muss man viel tun und da sind richtige Ansätze drin. Aber aktuell wäre mein Punkt, lieber wirklich die 1:1 Umsetzung so schnell wie möglich durch die Tür zu bekommen und andere Themen gegebenenfalls, und da kommen ja noch Themen wie CAA, wie Kritisches Dachgesetz, darüber zeitnah zu regeln, weil ich glaube, das Verständnis der Wirtschaft, dass sie was tun müssen, ist durchaus vorhanden. Ich sehe aber auch den Stillstand, dass fälschlicherweise, es ist nicht nötig, die Unternehmen könnten sofort loslegen, da ändert sich nichts mehr. Trotzdem, aus irgendwelchen psychologischen Faktoren beginnen nur die wirklich Großen und die eigentlich schon gut aufgestellt sind. Und die Kleinen eben beginnen noch gar nicht. Um da diesen Startschuss einfach sichtbar reinzubekommen, würde ich mit diversen Unfertigkeiten und Unschönheiten, da sind wir alle sehr deutsch und versuchen dann noch die 110% und noch ein bisschen Goldplating hier. Ich würde darauf verzichten und mich wirklich auf 1:1 das zu konzentrieren, was umgesetzt werden muss, das so schnell als irgendwie möglich und alles das, was Konfliktpotenzial ist und nicht in der EU-Richtlinie explizit gefordert ist, müssen geregelt werden, es muss nicht in diesem Kontext geregelt werden. Da sind wir vor einem Jahr dran gescheitert, dass zu viele Punkte links und rechts, Thema Schwachstellenmanagement, auch sicherlich sehr wichtig, aber gegebenenfalls einfach nicht in dem Gesetz. Wir müssen schnellstens loslegen und dann lieber mit 80% und die 20% danach regeln.
Ja, vielen Dank. Es geht weiter mit Bündnis 90 Die Grünen, Frau Dillschneider.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe zwei Fragen an Herrn Professor Kipka. Die erste Frage, Herr Kipka, Sie gehen in der Stellungnahme auf den Punkt der vernachlässigbaren Geschäftstätigkeit ein, wo aus Ihrer Sicht eine Abweichung zu den Grundsätzen der NIS-2-Richtlinie gegeben ist. Inwieweit halten Sie diesen Rechtsbegriff der vernachlässigbaren Geschäftstätigkeit für ein hinreichendes Kriterium, um festzustellen, wie relevant ein Dienst oder eine Tätigkeit mit Blick auf die Cybersicherheit zu beurteilen ist? Und sehen Sie da ein Problem in Hinsicht auf die mangelnde Bestimmtheit und auch die zweifelhafte EU-Rechtskonformität? Und die zweite Frage bezieht sich auf die CER-Richtlinie. Das wurde ja auch eben schon mehrfach angesprochen, dass es natürlich sinnvoll gewesen wäre, dass die Bundesregierung ein echtes kritisches Dachgesetz vorlegt und hier auch einen Gleichklang schafft zwischen der CER-Richtlinie und den Schutz durch der NS2-Richtlinie. Es ist außerdem klar, dass die physische Sicherheit in Zeiten von hybriden Angriffen, Spionage, Sabotage elementar wichtig ist. Können Sie noch mal darlegen, warum es wichtig wäre, beide Richtlinien zusammen umzusetzen und hier Einheitlichkeit zu schaffen und was notwendig wäre, um das entsprechend auch mit Blick auf die Aufsichtsbehörden umzusetzen?
Vielen Dank. Zwei Fragen an Sie, Herr Kipka. Bitte schön.
Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, dazu auch noch Stellung zu nehmen. Also was wir eben sehen bei diesen vernachlässigbaren Tätigkeiten, wir haben eben viel über Goldplating gesprochen. Ich glaube, das ist jetzt Underplating, was wir sehen. Also man versucht hier meiner Meinung nach ein unzureichend fundiertes und potenziell gefährliches Kriterium auch in die nationale NIS-2-Umsetzung aufzunehmen. Das aus zweierlei Gründen, einmal technisch und einmal rechtlich argumentiert, weil das Kriterium, das wir hier haben, geht eben über die vorgesehenen Schwellenwerte hinaus, die durch die NIS-2-Richtlinien definiert werden, also Größe und Umsatz und berücksichtigt eben auch diese tatsächliche kritische Abhängigkeit eben oder diese systemische Bedeutung, die NIS-2 adressiert, meiner Meinung nach nicht ausreichend. Und das Hauptproblem liegt irgendwo auch darin, dass die Relevanz eines Dienstes, einer Tätigkeit für das Gesamtgefüge der Cybersicherheit eben nicht nur von der Größe und dem Umsatz eines Unternehmens abhängig ist. Und wir haben es ja öfters mal gehört von diesem Impact-Based Approach, dass man sich also mehr und mehr auch auf die digitale Lieferkette jetzt stützt. Und beispielsweise kann also ein IT-Dienstleister, dessen Geschäftstätigkeit beispielsweise als vernachlässigbar eingestuft wird, da er eben nur wenige Beschäftigte in dem Bereich zum Beispiel hat, dennoch eben einen hochkritischen Dienst darstellen, beispielsweise wenn er für Krankenhäuser oder Stadtwerke tätig wird. Und das könnte eben eine erhebliche Kettenreaktion auslösen. Das heißt, wenn wir diese Ausnahme reinnehmen, würden wir eben diese ganzen Kaskadeneffekte, die eine NIS-2-Richtlinie eigentlich adressieren will, aufnehmen. Und zum anderen ist es ja so, dass die NIS-2-Richtlinie eben eindeutig die Kriterien für die Anwendbarkeit festlegt. Das hat man ja gerade so gemacht, weil es in der Vergangenheit mit der NIS-1-Richtlinie nicht der Fall gewesen ist und die Mitgliedstaaten da sehr unterschiedlich eben auch mit umgegangen sind. Und man hat ja eben gesagt, man will ein einheitliches, gemeinsames, einheitlich hohes Cybersicherheitsniveau in der EU realisieren. Und das wird eben dadurch nicht realisiert und schafft gleichzeitig auch erhebliche Rechtsunsicherheit bei den Unternehmen, weil sie eben nicht aus dem Gesetzestext klar entnehmen können, was bedeutet denn jetzt konkret vernachlässigbar? Also die Frage wurde mir an der Stelle auch schon sehr, sehr oft gestellt. Deswegen meine Empfehlung, diesen Passus hier zu streichen. Der zweite Punkt befasst sich natürlich mit einer sehr relevanten Fragestellung, nämlich diesen sogenannten hybriden Bedrohungen. Das ist jetzt auch schon durch die anderen Sachverständigen mehrfach angeklungen. Das heißt, Cybersecurity ist von gestern. Wir sprechen heutzutage von digitaler Resilienz. Also wir reden nicht nur über Cyberangriffe, wir reden auch über Desinformation, wir reden ja über physische Sabotage, Störungen der Lieferkette. Und wenn wir sagen, die Europäische Union, und die Europäische Union hat ja im Gleichklang CER und NIS-2 auf den Weg gebracht, dann muss sich diese Komplementarität dieser Bedrohungslage letzten Endes auch in der nationalen Gesetzgebung irgendwo spiegeln. Und das kann man einerseits dadurch forcieren, indem eben beispielsweise auch schon ein One-Stop-Shop so ein bisschen vorgesehen ist. Das heißt, wir haben eine zentrale Anlaufstelle, eine Koordinierungsplattform und die Unternehmen, die Einmeldungen vornehmen, müssen dann auch ein Feedback bekommen. Was wir auch dringend benötigen, ist das einheitliche Lagebild. Da spricht Frau Plattner ja schon seit längerem drüber. Ich glaube, sie nennt das Cyber-Wetterbericht. Das heißt, wir müssen eben über alle Bedrohungsvektoren hinweg in der Lage sein, diese Anforderungen zu analysieren. Wir müssen Melde- und Registrierungspflichten erleichtern. Wir müssen besser werden in der behördenübergreifenden Koordination und Prävention dieser ganzen Herausforderungen, weil letzten Endes, wie ich schon gesagt habe, es geht nicht nur um Cybersicherheit, sondern so ein bisschen um die Steuerung der gesamtstaatlichen Sicherheitsvorsorge. Und da haben wir natürlich das BBK auf der einen Seite als nationale Resilienzbehörde im physischen Bereich, das BSI im Cyberbereich. Das wird natürlich so bleiben, aber der Schlüssel liegt meiner Meinung nach einfach in einer viel, viel institutionalisierteren, engeren Zusammenarbeit und vielleicht auch, und das ist bislang noch nicht so richtig deutlich geworden, einer Kooperation auch mit sektorspezifischen Aufsichtsbehörden. Also was ist mit einer Bundesnetzagentur? Was ist beispielsweise mit einem Eisenbahnbundesamt? Und die müssen eben natürlich für eine einheitliche Governance auch in solche Resilienzpläne viel, viel stärker als bislang einbezogen werden. Danke.
Vielen Dank. Frau Vogtschmidt für die Linke.
Vielen Dank. Ich würde noch mal an meiner zweiten Frage aus der ersten Fragerunde anschließen, und zwar über den Zeitplan des Gesetzentwurfs, weil ein anderer Kollege von den Sachverständigen meinte vorhin auch, dass die Kommunen natürlich schon sehr wichtig sind, aber dass wir die jetzt irgendwie nicht mehr reinbekommen. Sehen Sie das auch so oder wären vielleicht die rechtlichen Hürden diesbezüglich gar nicht so groß? Beziehungsweise die Frage, die ich mir dann auch so stelle, ist, ob es vielleicht auch hinsichtlich einer Etablierung einheitlicher Standards und Prozesse für die IT-Sicherheit nicht sogar massive Erleichterungen dabei geben könnte. Und die zweite Frage, die ich da noch hätte, wäre, halten Sie die NIS-2-Anforderungen, dass zuständige Stellen für die IT-Sicherheit unparteiisch und auch frei von unzulässiger Einflussnahme sein sollten, NIS-2-Umsetzungsgesetz bisher ausreichend abgebildet? Beziehungsweise was wäre das Minimum, was hier auch im BSI-Gesetz geändert werden sollte, auch mit Blick auf mögliche Weisungen, die nicht im Sinne der IT-Sicherheit sind? Vielen Dank.
Ich konnte jetzt nur der Blickrichtung entnehmen, dass Sie die Frau Kriebsch meinen. Ist das ja, so? Genau. Ja,
Frau Kriebsch, danke.
Dann bitte schön, Frau
Kriebsch. Ich habe mich schon seelisch und moralisch darauf vorbereitet. Vielen Dank. Genau, also was den Zeitplan betrifft, was Professor Koop sagt, das ist natürlich klapp. Auf der anderen Seite ist die Frage, wie wichtig ist mir das? Wie wichtig, also vielleicht sollte ich die Frage umdrehen, sondern also wirklich die Erklärung, auf der einen Seite will ich die Kommunen drin haben und auf der anderen Seite, was hält uns denn davon ab, die Kommunen nicht drin zu haben, die Kommunen und die Länder drin zu haben. So, und das heißt also, ich finde es immens wichtig, das in das Gesetz mit aufzunehmen und es tatsächlich umzusetzen und hier für Klarheit zu sorgen. Und natürlich heißt es auch, dass Unternehmen 21 Monate Zeit hatten, sich darauf vorzubereiten. Kommunen haben das nicht. Das ist mit einer auskömmlichen Anpassung sozusagen der Fristen an Kommunen durchaus abbildbar. Auf der anderen Seite ist es natürlich wichtig, dass ich in einer Situation überhaupt keine Kompromisse eingehe, und nämlich wann Kommunen ins Lagebild Meldungen geben sollten. Und zwar, das sollte definitiv sofort geschehen. Und deswegen ist es in meiner Betrachtung unfassbar wichtig, Kommunen sofort mit aufzunehmen, um eben reaktionsfähig zu sein, um überhaupt ein umfassendes Lagebild zu haben. Jetzt muss ich mich ganz kurz erinnern an die zweite Frage. Das war...
Soll ich nochmal? Genau, das war die Frage, ob... Denn genau die zuständigen Stellen für die IT-Sicherheit, dass die ja unparteiisch und frei von unzulässiger Einflussnahme sein sollen, ob die bisher im NIS-2-Gesetz ausreichend abgebildet sind und was das Minimum wäre, was im BSI-Gesetz da geändert werden sollte.
In meiner Betrachtung ist es tatsächlich nicht. Also wenn ich jetzt an diesen, wenn ich an die Stelle des CISO-Bund denke, dann ist es in meiner Bewertung so, dass der dringend eingerichtet werden muss. Er muss ein Vetorecht haben, er muss ein Weisungsrecht gegenüber der Ressource haben. Aktuell fehlen die konkreten Pflichtungen, es fehlt die konkrete Ausgestaltung dieser Fläche und die gesetzliche Verankerung der Unabhängigkeit des CISO. So, und das heißt also, mit diesen klaren Befugnissen, die natürlich auch auf die kommunale Ebene sich auswirken könnten, wenn ich jetzt wieder auf meiner Scholle bleibe, dann ist es notwendig, das tatsächlich dort mit reinzuschreiben. Wie gesagt, die Weisungsbefugnisse, das es ist unheimlich wichtig, dass wir einheitliche Sicherheitsvorgaben haben und dass die Steuerungs- und Eskalationskompetenzen eben hier dabei sind. So, ich habe von meiner Vorbereitung in meinen Notizen tatsächlich so, dass das BSI natürlich unabhängig sein sollte. Jetzt muss ich kurz auf meine Zeit gucken. Natürlich unabhängig sein sollte. Das heißt, um hier ein einheitliches Cybersicherheitsniveau zu haben und hier auf der anderen Seite auch eine glaubwürdige Stelle zu haben, die unabhängig von dem BSI agiert, das sehe ich absolut bei einem BSI. Ich hoffe, ich habe das ausführlich beantwortet. Wenn nicht, gerne noch mal eine Nachfrage in der nächsten Runde gegebenenfalls.
Alles gut, vielen Dank. Vielen Dank. Also generell, Redezeiten sind immer maximal.
Ja,
man muss die nicht ausschöpfen.
Okay.
So, vielen Dank. Wir sind damit mit der zweiten Fragerunde durch. Wir liegen gut in der Zeit. Und ich würde, ich sehe Kopfnicken, dann in die dritte Runde überleiten. wir gehen in der üblichen Reihenfolge weiter vor. Und die CDU-CSU-Fraktion hat das Wort. Herr Kollege Henrichmann.
Ja, vielen Dank. Ich würde gerne mit einer Frage an Herrn Gehringer und Herrn Kuhlenkamp in die dritte Runde gehen, und zwar zu dem Thema kritische Komponenten nochmal. Wir haben heute Morgen die Anhörung der Präsidenten der Nachrichtendienste gehabt, die die Bedrohungslage in Deutschland und Europa nochmal echt krass massiv geschildert haben Und hybride Bedrohungen, hybriden Krieg bis hin zur Manipulation und auch Terrorismus und alles, was damit verbunden ist. Und deswegen ist sozusagen dieser Punkt kritische Komponenten auch einer, dem man sich nach meinem Dafürhalten unbedingt widmen muss. Jetzt kann man natürlich aus verschiedenen Brillen draufblicken und wir kennen auch die Diskussion, die im letzten Jahr, wenn man so will, NIS II zum Explodieren gebracht hat, kurz vor knapp und ohne Anhörung. Aber die Frage ist halt wieder da. Und ich will jetzt mal so anfangen. Ich denke, wir sind uns einig, dass ein Staat in Zeiten höchster Bedrohung reagieren können muss, indem er kritische Komponenten, die die nationale Sicherheit massiv gefährden, dann auch in letzter Konsequenz untersagt. Und deswegen die Frage dazu aktuell, Herr Kuhlenkamp, was die Wirtschaft betrifft. Wie ist da das Stimmungsbild? Wie sieht es auch aus mit alternativen Verfügbarkeiten und Co.? Und Herr Geringer, die sicherheitspolitischen Argumente, die dafür sprechen, die hätte ich gern von Ihnen nochmal zusammengefasst. Danke.
Vielen Dank, Herr Kollege. Dann machen wir das in der Reihenfolge, wie der Kollege das benannt hat, Herr Kuhlenkamp und dann Herr Geringer.
Alles klar, danke für die Frage. Die Diskussion um kritische Komponenten begleitet uns im Bitkom nun auch seit vielen Jahren. Sie wird lebhaft geführt innerhalb unserer Mitgliedschaft, weil es da deutliche unterschiedliche Perspektiven zum Teil gibt, auch auf die Punkte, die Sie angesprochen hatten. Wir hatten die Diskussion eben auch im vergangenen Dezember, als die Formulierungshilfen für das NIS II UMSU-CG vorgelegt wurden. Damals herrschte vor allem in einem Punkt große Einigkeit. Der Vorschlag kam damals völlig ohne Abstimmung mit den betroffenen Branchen. Ein Dialog fand nicht statt und die Änderungen waren auch losgelöst von der eigentlichen Diskussion, die wir um NIS II geführt haben und hat die ganze Sache deutlich verkompliziert. Genau an diesem Punkt stehen wir jetzt aus meiner Sicht wieder. Die Zeit drängt, wir haben Vertragsverletzungsverfahren und es wird über Eingriff in die Wirtschaft gesprochen, ohne dass ein konkreter Entwurf vorliegt, über den wir diskutieren können. Daher fällt es mir manchmal ein bisschen schwer, dafür qualifiziert Stellung zu nehmen. Dabei hätten wir eigentlich Beispiele, wie es mit dem Dialog besser funktioniert, zum Beispiel beim öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen den Mobilnetzbetreibern und der Bundesregierung aus dem Jahr 2024. Nach meinem jetzigen Kenntnisstand liegen eigentlich wieder derselbe Wortlaut wie im Dezember letzten Jahres auf dem Tisch. Sollte das stimmen, gibt es erhebliche Bedenken gegenüber der Idee, dass das BMI künftig nur im Benehmen mit den Fachministerien die Verwendung kritischer Komponenten untersagen könnte. Das würde bedeuten, dass die fachliche Expertise der Aufsichtsbehörden, etwa des BSI oder der Bundesnetzagentur, außen vor bleibt. Das BMI sollte auch weiterhin per Rechtsverordnung kritische Funktionen und Komponenten festlegen können, allerdings im Einvernehmen mit Fachministerien unter Einbeziehung der zuständigen Behörden. Es bleiben außerdem andere zentrale Fragen offen, wie nach den Kosten, wie wenn die verbaute Technik zurückgebaut werden muss. Wichtig ist uns vor allem, dass Verbände, Unternehmen und ExpertInnen kontinuierlich eingebunden sind. Und wir plädieren deswegen dafür, die Diskussion um kritische Komponenten von der Umsetzung von NIS II zu trennen. Sonst verlieren wir weiter Zeit und erzeugen zusätzliche Unsicherheit. Wir stehen dann aber gerne bereit für einen sicherheitspolitischen Dialog in einem geordneten Verfahren.
Vielen Dank, Herr Geringer.
Daran anschließend, Zeit war ein gutes Stichwort. Wenn es in der Kürze der Zeit gelingt, die Bedenken aus der Wirtschaft hinreichend zu berücksichtigen, dann erfordert es nicht nur die sicherheitspolitische Lage, die dringende Untersagungsmöglichkeit bei kritischen Komponenten, nicht nur die hybriden Angriffe, sondern auch die Tatsache, dass Kritis ganz gezielt als Zielscheibe verwendet wird und dass mit den Abhängigkeiten als Druckmittel gespielt wird. Gibt es da sicherheitspolitisch keine zwei Meinungen, dass das zwingend notwendig sein muss? Dabei sollte man allerdings dringend auch einige Zwecke, Interessen, die teilweise auch gegenläufig sind, berücksichtigen. Wir haben schon von Herrn Kuhlenkamp gehört, dass es immer große Bedenken hinsichtlich der Bürokratie gibt, dass es Bedenken hinsichtlich der Planungssicherheit, Wettbewerbsnachteile, praktischen Umsetzbarkeit gibt, aber dass es vor allen Dingen auch eine Vertrauensfrage ist bei dem Umgang mit kritischen Komponenten zwischen den zuständigen Ministerien und den Betreibern aus der Privatwirtschaft. Wenn es gelingt, in einem transparenten Verfahren dieses gegenseitige Vertrauen zwischen der Privatwirtschaft und dem Ministerium, was dann diese Letztentscheidungskompetenz hat, zu klären und ein rechtssicheres und planungsfestes, ein transparentes Verfahren mit objektiv klaren Kriterien, der bisherige Entwurf ist noch zu unscharf in dem Zusammenhang, mit objektiv klaren Kriterien, die die technischen Aspekte, die organisatorischen Aspekte und die geopolitischen Aspekte alle berücksichtigen, um dann in der summarischen Prüfung eine Entscheidung zuzulassen, dann gibt es die Möglichkeit, über den Paragraphen 41 zu sprechen und über eine Verschärfung nachzudenken. Es muss aber klar sein, dass die Bürokratie, die bisher im Paragraphen 41 umfasst ist, dass die deutlich abgebaut werden muss. Und der letzte Gedanke dazu, die Vollzugsfähigkeit, die klang auch im letzten Moment an. Vielleicht könnte man überlegen, das wirklich im Einvernehmen mit dem Bundeskanzleramt zu machen. Wir sprechen hier von sicherheitspolitischen Erwägungen. Das sind hybride Angriffe gegen Deutschland. Kritis ist als Zielscheibe akut. Wir haben das heute Morgen in der Anhörung gehört von anderen Nachrichtendiensten, von anderen Staaten im Blick. Und diese autoritären Staaten nutzen unsere Abhängigkeiten. Danke.
Vielen Dank. Es geht weiter mit der AfD-Fraktion. Herr Janich.
Ja, vielen Dank. Meine erste Frage geht an Herrn Professor Dr. Schröder. Professor Schröder, Sie hatten in Ihrem Eingangsstatement auch die Schwachstellen, das mangelnde Schwachstellenmanagement angesprochen, und Sie sprachen dort, dass bei Zufallstreffern dort noch eine Regelung gemacht werden sollte. Jetzt hatte der Herr Professor Koop vor uns, wenn ich das richtig verstanden hatte, gesagt, dass ein Schwachstellenmanagement, ein Einpflegen in NIS-2-Richtlinien dort nicht zulasten einer zeitlichen Verzögerung stattfinden soll. Wie würden Sie die Schwerpunkte setzen? Gehen Sie davon aus, dass es zeitnah eingebracht werden soll oder dass man das vielleicht auch im Nachgang mit einbringen könnte? Und wo setzen Sie dort noch mal konkret an im Schwachstellenmanagement, wo Sie sagen, das muss auf jeden Fall mit rein? Das wäre die erste Frage. Die zweite Frage geht an Herrn Kuhlenkamp. Sie hatten in Ihrer Ausführung geschrieben, dass Unsicherheit, welche Unternehmen betroffen sind. Das heißt, die Abgrenzung gerade zu kleineren Unternehmen soll dort wohl noch nicht so richtig klar sein, und es sollen Unternehmen geben, die das nicht so richtig zuordnen können. Könnten Sie mir das noch mal genau erklären? Vielen Dank.
Dankeschön. Zwei Fragen, eine an Herrn Schröder und eine an Herrn Kuhlenkamp. In dieser Reihenfolge bitte.
Ja, vielen Dank für die Frage. Das ist letztlich eine Frage, die nur Sie beantworten können über den Ablauf des parlamentarischen Verfahrens. Ich würde sagen, beide Punkte sind wichtig. Die Umsetzung der NIS-2-Richtlinie, das ist richtig, da gehört das nicht unmittelbar dazu. Und die ist überfällig, die hätte ja schon letztes Jahr erfolgen müssen. Und wenn jetzt die Diskussion um den Paragraphen 41 oder auch um andere Dinge, die noch zusätzlich drin sind, das Verfahren weiter verzögern würde, dann würde ich sagen, dann beschließen Sie das eben in zwei unterschiedlichen Gesetzen. Trotzdem muss man sagen, auch das Schwachstellenmanagement ist ein wichtiges Thema. Das Bundesverfassungsgericht, Herr Kipke hat es schon erwähnt, hat bereits 2021 gesagt, da muss irgendwas gemacht werden, da muss eine gesetzliche Regelung getroffen werden. Und die ist immer noch nicht da. Die muss nicht in diesem Gesetz sein, aber so langsam könnte man doch damit mal anfangen, diesen Auftrag zu erfüllen.
Also die unklare oder die Fragen bzw. Schwierigkeiten bei der unklaren Betroffenheit beziehen sich bei unserer Stellungnahme hauptsächlich auf Paragraph 28. Wie angesprochen, gibt es da die Ausnahmen für vernachlässigbare Geschäftstätigkeiten. Diese Ausnahmen sind aus unserer Sicht grundsätzlich richtig und die Idee ist gut. Es bedarf aber eben klarer Schwellwerte, um klar festmachen zu können, dass zum Beispiel, wenn man eine Ladesäule anbietet, an der sich die Mitarbeitenden ihr Elektroauto aufladen können, dass diese damit nicht unter NIS-2 auf einmal fallen, wenn es eigentlich ein Unternehmen ist, was eben nichts mit NIS-2 am Hut hat. Und wenn es dann weiter um unklare Betroffenheiten geht im Bereich der kleinsten Unternehmen, insbesondere also Unternehmen, die sich um die 50 Mitarbeitende bewegen circa, dann ist das hauptsächlich, würde ich sagen, ein Awareness-Problem, ein Bewusstseinsproblem, weil die vielleicht nicht die Ressourcen haben, sich so viel mit sowas auseinanderzusetzen. Da muss man ganz selbstkritisch sagen, das ist die Arbeit der Verbände, daran zu arbeiten, und das tun wir. Gleichzeitig möchte ich da ein Kompliment ans BSI geben, die haben eine wirklich gute Kommunikationsarbeit gemacht, um möglichst viele Unternehmen zu erreichen.
Dankeschön. Es geht weiter mit der SPD-Fraktion. Herr Schätzel.
Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Eine Frage an Herrn Dr. Herbig, eine Frage an Herrn Kuhlenkamp. Herr Dr. Herbig, ich blicke auf den Paragraph 14 im BSIG und frage mich, ob es noch mal eine Anpassung bzw. eine Klarstellung braucht, dass das BSI bei Kenntnis über Schwachstellen zwingend den CVD-Prozess starten muss, mit dem Ziel, die Schwachstellen zu schließen. Die Frage an Herrn Kuhlenkamp bezieht sich nochmal auf den Paragraph 41. Jetzt haben Sie nämlich zwei Teile angesprochen. Zum einen die Zeitkritikalität der Umsetzung und die Frage benehmen oder einvernehmen. Und das ein bisschen
kombiniert. Zum Thema Zeitablauf. Ich gebe Ihnen recht, dass wir eine schnelle Umsetzung brauchen. Meine Frage für die Zeit wäre, ob es da maßgeblich ist, ob wir über diesen Punkt reden oder ob es nicht sein kann, dass man im parlamentarischen Verfahren auch schnell einen Punkt klären könnte und deswegen die zeitkritische Komponente entfallen würde. Zweiter kleiner Teil dieser Frage bezieht sich auf das BSI. Jetzt haben Sie ja gesagt, dass das BSI auch die nachgelagerte Behörde ist, die die fachliche Einschätzung treffen kann. Die liegt aber im Geschäftsbereich des BMIs. Deswegen nochmal klar die Frage, warum müsste beispielsweise ein Verkehrsministerium sein Einvernehmen herstellen, wenn ja die Fachexpertise explizit durch das BSI beim BMI liegt?
Dankeschön für die Fragen. Die sind einmal an Herrn Herpig und an den Herrn Kuhlenkamp gerichtet. Herr Herpig, Sie haben als Erster das Wort.
Wunderbar, vielen Dank. Auch zur Beantwortung von früheren Fragen zum Thema Schwachstellenmanagement. Wir haben natürlich eine Goldrandlösung zum Thema Schwachstellenmanagement, wo alle Behörden mit beteiligt sind. Wir selbst haben 2018 dazu einen Prozess vorgelegt. Das Innenministerium arbeitet seit vielen Jahren daran. Diese Goldrandlösung scheitert seit vielen Jahren an einer obersten Bundesbehörde. Von daher werden wir die nicht durchkriegen in den nächsten Jahren, vor allem nicht hier in der NIS-2-Regulierung. Es gibt aber ein weiteres Spektrum an Maßnahmen, die wir ergreifen können, um zumindest etwas zu tun, was die IT-Sicherheitsnutzung von Schwachstellen angeht im Vergleich zur Güterabwägung für öffentliche Sicherheit oder andere Maßnahmen. Und das wäre, dass wir in diesem Gesetz regeln, dass alle Kenntnisse über Schwachstellen, die das BSI erlangt im Rahmen dieser gesetzlichen Regelung und im Rahmen seines Coordinated Vulnerability Disclosure Prozesses, ausschließlich dafür genutzt werden können, diese Schwachstellen zu einer Mitigierung und oder einer Behebung zuzuführen. Das bedeutet auch, dass es natürlich Schwachstellen geben kann, die nicht geschlossen werden können, weil zum Beispiel es den Maintainer von einer freien Software nicht mehr gibt, weil er nicht mehr in dem Projekt arbeitet oder sie. Das ist dann eben hinzunehmen. Aber wenn wir so eine gesetzliche Regelung schaffen würden, wüssten wir zumindest, dass alle Sicherheitsforschenden, die sich an das BSI melden, also diese Zufallsfälle, die vorhin genannt worden sind, als auch diejenigen, die Informationen über Schwachstellen, die im Rahmen dieses IT-Sicherheitsgesetzes gefunden, erhoben, was auch immer werden, nur genutzt werden, um IT-Systeme abzusichern. Gleichzeitig plädiere ich dazu, dass man den IT-Sicherheitsforschenden auch die Möglichkeit gibt, nicht nur anonym zu melden, sondern auch bei Pseudonymer oder unter normalen Namen Nennung von Schwachstellen den Zugang zu haben zu Rechtsschutz, das heißt die Möglichkeit haben, eine kostenlose Rechtsberatung zu haben, denn das Problem ist häufig nicht, dass IT-Sicherheitsforschende irgendwann verurteilt werden für eine Sicherheitsforschung, die für IT-Sicherheit beigetragen hat, sondern weil sie erstmal ihre Sachen beschlagnahmt werden, sie sich einen Rechtsanwalt suchen müssen und so weiter, also der psychologische Probleme und Herausforderungen, die dadurch entstehen, und die müssen wir entsprechend absichern, wenn wir wollen, dass die Schwachstellen zur IT-Sicherheit genutzt werden.
Danke. Herr Kuhlenkamp.
Danke, Herr Schätzle, für die Frage. Erstmal zum Thema der Zeit. Also, wie Sie richtig gesagt haben, wir haben Zeitdruck. Es gibt ein Vertragsverletzungsverfahren, es gibt Unsicherheit in Unternehmen, insbesondere die, die international und europäisch agieren. Jetzt war die Frage von Ihnen, ob nicht in der verbleibenden parlamentarischen Zeit es möglich wäre, dazu eine Entscheidung zu kommen. Ich glaube, das hängt aus unserer Sicht auch maßgeblich davon ab, ob es denn möglich ist, in der restlichen Zeit einen ausreichenden tiefen Dialog mit der Wirtschaft zu führen, bei der auch alle an einen Tisch kommen können und sich entsprechend einbringen können. Und das Gefühl haben wir bisher nicht. Und wir haben auch nicht das Gefühl, dass die Zeit ausreicht. Deswegen unsere Stellungnahme in diese Richtung. Grundsätzlich, wenn diese Zeit da ist, dann nehmen wir diesen Prozess gerne wahr und bringen uns entsprechend ein. Wir sehen einfach den Punkt, dass zum Beispiel das Beispiel des Cyber Resilience Actes da noch kein Vertragsverletzungsverfahren läuft. Da ist der Zeitdruck nicht so hoch. Da könnte man sich in Ruhe hinsetzen und über diese Dinge diskutieren. Zum Thema der Fachexpertise. Sie hatten das BSI als nachgelagerte Behörde des BMI genannt. Wie gesagt, aus unserer Sicht gibt es da auch insbesondere noch die BNetz A. Und wenn wir jetzt vom Beispiel Verkehrsministerium ausgehen, wie gesagt, man kann da, glaube ich, im Detail drüber reden, welche Ministerien in die Entscheidung einbezogen sind. Aber jetzt zum Beispiel Verkehrsministerium, denke ich mir, wenn die kritische Komponente den Verkehrssektor betrifft, dann sollten die schon einbezogen sein, wenn ich zum Beispiel an autonom fahrende Autos denke und welche Komponenten da so verwendet werden. Wie gesagt, uns geht es darum, darüber diskutieren und uns einbringen zu können und auch irgendwie eine Grundlage zu haben, auf die wir uns beziehen können. Und die haben wir aktuell nicht. Von daher würden wir eben auf eine Verlagerung plädieren.
Dankeschön. Gibt es bei den Grünen weiteren Fragebedarf? Ich sehe, das ist der Fall. Herr von Notz.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Herr Kipka, ich will noch einmal auf das BSI zu sprechen kommen. Ich will aber vorher noch mal für die Runde allgemein sagen, wenn man sich die Anhörung zu dem Entwurf der Ampel zu diesem Bereich anguckt und heute noch mal die Anhörung, das ist wirklich, als wäre man in der Zeitschlaufe gefangen. Ja? Also das ist so krass. Und bei täglich grüßt das Murmeltier, da Bill Murray und so, ne? Der hat ja viel Zeit und so. Aber angesichts der Sicherheitslage, dass wir als drittgrößte Wirtschaftsnation der Welt uns das leisten. Das ist so verrückt. Deswegen, ich finde, das ist wirklich zum Verzweifeln. So, aber ich will noch mal zum BSI fragen, Herr Kipke, wie schauen Sie auf diese Frage der Abhängigkeit oder Teilunabhängigkeit, die diskutiert wird für das BSI, um die Vertrauensfragen, die angesprochen wurden, aufzulösen? Und dann vielleicht, weil Herr Gehringer die Anhörung heute Morgen, in der eine ganze Reihe von Kollegen waren, die hier eben auch noch waren, bei den Nachrichtendiensten, die Frage, ob nicht eigentlich das BSI oder die Bundes-CISO an den Tisch des Nationalen Sicherheitsrats gehört. Also wenn man sich anguckt, worüber wir reden, und dann die Rolle des Nationalen Sicherheitsrats sieht, dann ist das meiner Ansicht nach zwingend, dass die da einen Platz am Tisch bekommen. Herzlichen Dank.
Ja, zwei Fragen. Einmal an Herrn Kipke und dann an Herrn Gehringer. Herr Kipke, bitte.
Also wir haben ja sehr, also erstmal vielen Dank für die Frage. Und wir haben ja wirklich seit Jahren über die Unabhängigkeit des BSI gesprochen, mit der AG BSI verschiedene Lösungsansätze auch erarbeitet. Und ich glaube, diese Frage der Unabhängigkeit, und die ist ja an mehreren Stellen hier auch schon angeklungen, das betrifft eben nicht nur die staatliche Frage, die Frage im institutionellen Gefüge, sondern auch wieder mit dem Thema Schwachstellen umgegangen wird. Es geht ja viel bei dem Thema Cybersicherheit auch um das Thema Public-Private Partnerships. Und da hört man es von Unternehmen immer wieder. Was passiert denn jetzt eigentlich mit meinen sensiblen Daten, wenn ich sie zum Beispiel an das BSI melde? Wird das irgendwo weitergegeben? Und wir müssen auf jeden Fall diese Unsicherheit rausnehmen, weil sonst schwächen wir eben die Cybersicherheit in Deutschland nachhaltig. Und die Wirksamkeit der IT-Sicherheit nicht nur für Private, was ich gerade angesprochen habe, sondern auch in der Bundesverwaltung wird eben letzten Endes maßgeblich durch das Zusammenspiel eines unabhängigen BSI und letzten Endes auch eines starken CISO-Bund bestimmt. Und beide können, glaube ich, sehr, sehr viele Synergien schaffen, die wir bislang noch nicht ausreichend ausgegraben haben. Und das BSI hat eben die Aufgabe und deswegen fand ich auch die Kritik am Anfang sehr relevant, die geäußert wird im Hinblick auf den Paragraphen 1, dass es als Fachbehörde, als technische Fachbehörde seine Aufgaben gegenüber allen Arten von Institutionen eben auch auf technisch-fachlicher Basis wahrnimmt. Und deswegen erschließt es sich nicht, warum dieser Paragraph 1, das hatte ich auch schon in der letzten Anhörung im November letzten Jahres angemerkt, nicht entsprechend glatt gezogen wird und eben gesagt wird, es ist eine Fachbehörde für alle. Und das BSI ist eben eine zentrale technische Instanz, die eben auch sicherstellt, dass alle Behörden auf dem neuesten Stand der Technik geschützt werden, indem es eben den IT-Grundschutz entwickelt, kontinuierlich fortschreibt, als Fachexperte irgendwo auch berät und eben die Sicherheitslage analysiert. Und wir sehen andererseits aber auch, dass der CISO-Bund, und da möchte ich vielleicht auch diese Frage etwas noch mal erweitern, eben unerlässlich ist für die ganzen Fragen von Koordination, Steuerung, Sicherstellung der Umsetzung. Ich glaube, es geht insgesamt darum, dass wir sagen, wie können wir durch eine Unabhängigkeitsstellung des BSI eben eine Informationssicherheitskultur im Bund etablieren, wie wir sie bislang eben nicht haben. Danke.
Danke, Herr Gehringer.
Daran anknüpfend, ich habe ja vorhin in meinen Ausführungen schon erwähnt, dass idealerweise der CISO-Bund die Federführung für die nationalen Cyberkrisen hätte oder haben sollte. Wenn es uns gelingt, dass der Bundes-CISO, der idealerweise beim BSI, aber nicht in Form der Präsidentin verortet wird, sondern in einer vergleichbaren Position, beispielsweise beim Vizepräsidenten verankert ist, wenn es uns gelingt, diese Rolle sehr stark mit starken Durchgriffsrechten, wie ich sie vorhin ausgeführt habe, mit starken Befugnissen, Weisungsrechten, aber auch mit Berichtspflichten, siehe Bundesrechnungshof, siehe aber auch gegenüber dem Parlament, wenn er diese starke Rolle einnehmen soll, dann würde es voll und ganz Sinn ergeben, ihn auch als Teil des Nationalen Sicherheitsrates aufzunehmen, um vor allen Dingen das Thema der Informationssicherheit, das Thema der Informationssicherheit in der Bundesverwaltung ganz, ganz großen Stellenwert einzuräumen und vor allen Dingen auch um die Krisenfähigkeit der Verwaltung. Also wir sprechen sehr viel über Gesamtverteidigung, wir sprechen über die militärische Verteidigung, wir sprechen aber auch über die zivile Verteidigung. Und ganz entscheidend im Rahmen der zivilen Verteidigung ist ja auch die Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit des Staates und seiner Regierungsfunktionen, aber genauso auch die Aufrechterhaltung der kritischen Infrastruktur im Sinne der Versorgung der Zivilbevölkerung. Also es sprechen aus meiner Sicht sehr viele Gründe dafür, um auch aus dem Blickpunkt der zivilen Verteidigung dem Bundesziel so eine starke Rolle einzunehmen am Tische des Nationalen Sicherheitsrates. Danke für die Frage.
Vielen Dank. Und die Linke hat auch Fragebedarf, sehe ich. Frau Funk.
Selbstverständlich, vielen Dank. Ich hätte noch eine Frage an Herrn Dr. Herpich. Und zwar, wäre NIS II denn jetzt nicht auch ein Anlass dafür, dass das BSI endlich von den Aufgaben der Unterstützung von Sicherheitsbehörden zur Wahrung ihrer Aufgaben auch zu befreien? Also ist es nicht sinnvoll, das zu 100% einfach an das TITES auszulagern, damit sich das BSI dann auch zu 100% auf die IT-Sicherheit konzentrieren kann? Also jetzt einfach in Bezug auf die strukturelle, also nicht nur auf die strukturelle Stellung des BSI, sondern einfach auch konkret um die Aufgabenbeschreibung des BSI im Gesetzentwurf.
Danke. Danke. Eine Frage an Herrn Herpich. Bitte schön.
Ja, das ist in der Tat so. Also man könnte natürlich diesen NIS-2-Umsetzung dazu nutzen, dass man die entsprechenden Absätze ändert. Das ist allerdings nicht so ganz einfach, weil die Meldepflichten, wenn das BSI zum Beispiel Informationen über eine Schwachstelle weitergibt an das Bundesamt für Verfassungsschutz, dann wird sie diese Schwachstelleninformationen bekommen, weil sie vielleicht diese Software einsetzt. Das heißt, sie eigentlich dazu nutzen soll, ihre eigene IT abzusichern. Ob sie damit dann andere Sachen macht, ist nicht ganz ersichtlich. Das heißt, auch hier, ja, kann man machen. Dann sind wir aber wieder bei einem umfassenden Ansatz des Schwachstellenmanagements, wie man es regeln würde. Das ist dann vielleicht nicht die ganz große Goldrandregelung, aber es ist auch nicht die ganz kleine Regelung, wo man einfach nur Sicherheitsforschende schützt und alles, was in diesem Gesetz steht, zu Schwachstellen nur dazu verwendet, um IT-Sicherheit herzustellen, sondern es wäre wieder eine erweiterte Version, die man nochmal erarbeiten müsste, aber auch könnte. Und dementsprechend ist es wieder auch zurückzuführen zu vielen anderen Punkten, die wir gerade diskutiert haben. Wie viel Zeit wollen wir noch einräumen, dieses Gesetz umzusetzen? Und es ist definitiv nicht etwas, was in der engen Auslegung der NIS-2-Umsetzung geschehen müsste, aber definitiv etwas, was man machen könnte. Da kommt es eben darauf an, wie viel Zeit wollen wir uns nehmen. Wir haben ja verschiedene Perspektiven hier schon gehört, entweder schnell oder richtig umfassend. Das kann ich nicht beantworten, aber wenn man sich noch ein bisschen mehr Zeit nimmt, könnte man das definitiv entsprechend noch einbauen und umsetzen und das BSI und die Schwachstellenmeldung ans BSI und zum Sinne der IT-Sicherheit zum Schutz der Systeme abkoppeln von entsprechenden Übermittlungsbefugnissen oder Übermittlungsmöglichkeiten des BSI an Schwachstellen, an andere Behörden, die das eventuell nicht dazu nutzen, IT-Sicherheit herzustellen, sondern IT-Sicherheit zu unterminieren. Das ist in der Tat so.
Danke, Herr Herpich. Damit sind wir auch mit der dritten Fragerunde am Ende. Ich sehe jetzt keine weitere zwingende Wortmeldung mehr, sodass wir dann unsere Anhörung hier beenden können. Ich darf mich bei allen, die heute hier teilgenommen haben, sehr herzlich bedanken. Es ist eine zweifellos hochaktuelle Thematik und spannende Thematik, mit der wir uns heute hier auseinandergesetzt haben. Ich darf mich bei den Sachverständigen für ihre Bereitschaft herzlich bedanken, dass sie heute hier uns Rede und Antwort gestanden haben mit ihrer Expertise. Die ist heute gebraucht worden und wird auch in Zukunft weiterhin benötigt werden. Deshalb vielen Dank für heute, den Kolleginnen und Kollegen. Vielen Dank für die Teilnahme an der Anhörung, auch der parlamentarischen Staatssekretärin. Ein herzliches Dankeschön. Ich schließe damit die Sitzung und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.